Fritz. Podcast.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Letzter Freitag im Monat ist, das heißt, es ist Film Blue Moon, außer wenn werte Anna mal am letzten Freitag im Monat keine Zeit hat, Film Blue Moon zu machen. Dann ist am letzten Freitag im Monat kein Film Blue Moon, aber heute hat die Anna Zeit, darum ist heute Film Blue Moon.
Ich wollte gerade sagen, ich bin noch da.
Ja, eben drum. Hallo Anna.
Hallo Holger.
Heute ist Film Blue Moon mit Anna Wollner und Holger Klein. Weil demnächst Oscar-Verleihung ist.
Hast du schon wieder vergessen, wann?
Nein,
ne?
Ich weiß doch, von in der Nacht von Sonntag auf Montag.
Genau.
Ja, weil in der Nacht von Sonntag auf Montag Oscar-Verleihung ist, haben wir uns gedacht.
Ich muss eben hier hinten, mach du mal.
Wir haben uns gedacht, wir schmeißen uns ins kleine Schwarze, sprich was Bequemes, so Jogginghose und so, Abendgarderobe, das, was man halt trägt auf dem roten Teppich, und reden heute 2 Stunden lang über die heißesten Oscar-Kandidaten, die vielleicht jetzt schon größten Oscar-Verlierer und die, die es am eventuell Montagmorgen werden könnten.
Ist eigentlich, erhöht es den Marktwert eines Schauspielers oder Regisseurs, einen Oscar gekriegt zu haben? Oder ist das eher so ein ideeller Preis?
Es kommt drauf an. Es gibt tatsächlich gerade bei den Frauen den sogenannten Oscar-Fluch. Also als Frau ist es manchmal sogar ein bisschen kontraproduktiv, den Oscar zu gewinnen, weil es in der letzten Zeit verhäuft vorgekommen ist, dass Damen, die mit einem Oscar nach Hause gegangen sind, von ihrem Mann betrogen oder verlassen worden sind. Also Halle Berry hat sich nach dem Oscar-Gewinn von ihrem Mann getrennt, hat auch keine Rollen mehr gekriegt, also hat wirklich ganz schlecht gespielt danach.
Halle Berry hat nach ihrem Oscar schlecht gespielt. Hat die nicht vorher im Oscar
auch schon schlecht gespielt? Aber es ging danach wirklich lange Zeit bergab. Sandra Bullock, bestes Beispiel, 2010 hat sie den Oscar für The Blind Side bekommen. Einen Tag vorher übrigens die Goldene Himbeere für
The Blind Side?
Für All About Steve, hieß der Film, glaube ich, mit Bradley Cooper. Also eine der wenigen Schauspielerinnen, die es geschafft haben, im gleichen Jahr den besten und den schlechtesten Filmpreis der Welt zu bekommen. Da hat ihr Mann dann 2-3 Monate später unter Tränen gestanden, dass er sie mit einer Pornodarstellerin betrogen hat. Kate Winslet ist das Gleiche passiert. Also es ist tatsächlich als Frau jetzt nicht unbedingt von Vorteil, einen Oscar zu gewinnen, was das Privatleben angeht. Ansonsten haben die Filme natürlich erstmal den Vorteil, dass sie Oscar-prämiert sind und nochmal ins Kino kommen. Die Leute denken, Mensch, das ist ein Qualitätssiegel, ein Gütesiegel, dieser Oscar-Gewinn. Den Film muss ich mir nochmal angucken, dass er tatsächlich dann, obwohl er eigentlich aus dem Kino raus ist, noch mal ein bisschen Kasse macht.
Also für den Film ist das gut, für das Personal eigentlich nicht.
Ja.
Warum freuen die sich denn dann so oder gehört das zur Show?
Es gehört zur Show und natürlich, der Oscar ist der wichtigste Filmpreis der Welt. Das ist als Schauspieler natürlich schon eine Adelung. Josh Clooney hat das mal ganz lustig gesagt, der ist auch schon ein Oscar-Preisträger, allerdings immer nur für also bester Nebendarsteller. Der hat gesagt, er braucht eigentlich gar keinen mehr, weil auf seinem Grabstein wird eh stehen Oscar-Preisträger. Am Ende interessiert sich keiner mehr dafür, wann, wie und warum er den gewonnen hat.
Das ist so ein bisschen wie akademische Grade, wenn man über 40 ist. So,
ja. Eigentlich schon, ja. Ganz hart hat's mal Martin Scorsese getroffen, der hat den Ehren-Oscar bekommen, weil die Academy irgendwann festgestellt hat, der hat noch nie einen Oscar gekriegt. Bevor der stirbt, muss er noch einen Ehren-Oscar kriegen. Hat den bekommen und hat dann danach für The Departed nochmal einen richtigen Oscar für...
The Departed.
Dieser Mafia-Film.
Ich überlege gerade, ob ich ihn gesehen habe. War
das
ein Robert Redford-Film? Nee, ne?
Nee, wer hat bei einem Martin Scorsese-Film mitgespielt? Wer spielt in Wolf of Wall Street mit? Wer ist in der Titanic untergegangen?
Mit
der
Schiff.
Das Schiff, genau. Der neue Martin Scorsese-Film. Starring the Ship.
Leonardo DiCaprio.
Genau.
Der spielt da immer mit.
Der spielt immer mit, ja.
Ach echt? Das sind so Sachen, die fallen mir halt nicht auf, weil ich nicht so... Ich bin noch nicht so weit.
Dafür hast du mich.
Dafür habe ich, genau, ich habe ja dich, damit dir solche Sachen auffallen. Und wir haben Hörerschaft. 0331 70 97 110 laden wir euch ein anzurufen und uns folgende Frage zu beantworten. Wer gewinnt? Nee, ist eine doofe Frage.
Nee, wer gewinnt ist doof. Wer sind die Favoriten vielleicht?
Wer sind die Favoriten? Aber ist, ja gut, achso, dazu muss man wissen, was denn überhaupt so nominiert ist, ne?
Nominiert ist zum Beispiel American Hustle.
Stimmt, ist eigentlich durchgehend nominiert.
Gravity.
12 Years a Slave ist auch durchgehend nominiert.
Genau, die haben 10 bzw. 9 Nominierungen. Dann Wolf of Wall Street hat 5, Dallas Buyers Club hat 6. Das sind so die Filme, unter denen es dann am Ende sich entscheiden wird.
Ist Her ist nominiert, ne?
Her ist auch nominiert, aber...
Der schönste Film, den ich in den letzten 12 Monaten gesehen habe.
Ich würde jetzt so weit gehen und sagen, Her ist der einzige Film, den du in den letzten 12 Monaten gesehen hast.
Falsch.
Aber du hast, glaube ich, zwei gesehen.
Ich glaube, es waren 4 bis 7.
Okay, ja? Die habe ich...
Ich habe gerade Watch Ever gekündigt übrigens.
Das ist die beste Voraussetzung, um Film-Lumen zu machen, aber macht ja nichts.
Ja, nee, ich kaufe das dann lieber woanders. Wer ist denn dein Favorit?
Mein Favorit? Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also was den besten Film und die beste Regie angeht, gibt es, glaube ich, dieses Jahr, wird es zweigeteilt, was es nicht so oft gibt. Letztes Jahr gab es das, aber das hatte einfach den Grund, dass Ben Affleck als bester Regisseur nicht nominiert war, ergo dann aber bester Film geworden ist. Mhm. Dieses Jahr beste Regie wird Alfonso Cuarón für Gravity, weil er einfach visuell Bahnbrechendes gemacht hat mit dem Film. Hat er. Und bester Film wird hoffentlich 12 Years a Slave von Steve McQueen. Mhm. Wobei der den Oscar dann gar nicht kriegt, sondern unter anderem Brad Pitt, weil beim besten Film immer die Produzenten ausgezeichnet werden. Brad Pitt hat den mit seiner Produktionsfirma Plan B produziert, ja. Zusammen mit Dee Dee Gardner. Die hat auch zum Beispiel World War Z produziert. Mhm. Eine relativ junge Frau sogar noch, also für Hollywood-Verhältnisse. Die ist, glaube ich, Ende 30, Anfang 40. Ist ganz nett. Ich habe die letztes Jahr zu World War Z mal interviewt. Und es ist, muss man leider betonen, fast schon was Besonderes, eine Produzentin zu haben. Mhm. Weil Hollywood ja von Männern dominiert wird und es ja auch mal wieder keine Frau geschafft hat, als Regisseurin nominiert zu werden oder ein Film von einer Regisseurin. Es ist, wenn du dir die Liste mal anguckst, ist es sehr, sehr männerdominiert.
Ist die Preisverleihung männerdominiert oder ist die ganze Branche männerdominiert?
Die ganze Branche. Also du kannst eigentlich die Regisseurinnen an einer Hand abzählen, so ein Stück weit. Die wirklich schon mal, also Catherine Bigelow so ein Beispiel, die hat es ja geschafft, ihrem Ex-Mann James Cameron, der für Avatar nominiert war, das war 2010, glaube ich, Catherine Bigelow mit The Hurt Locker, einem Antikriegsfilm, ganz großes Kino, wirklich Bilder, die packend, sehr, sehr packend waren, mit Jeremy Renner, der jemanden gespielt hat, der darauf spezialisiert ist, Minen zu entschärfen. Mhm. Und man den in seinem Alltag in Afghanistan oder ich glaube im Irak war es, begleitet und es wirklich so richtig unter die Haut ging, wenn er jemanden auf einem Marktplatz entschärfen musste. Also ein Selbstmordattentäter, der da stand. Und die hat es tatsächlich geschafft, dass sie gewonnen hat für The Hurt Locker und James Cameron dann mit Avatar so ziemlich in die Röhre geguckt hat. Aber das war so in den letzten Jahren so die einzige Frau, die bei den Oscars auch nur ansatzweise eine Chance hatte.
Was ich ja gerade sehr bemerkenswert fand, war, dass du bei Gravity von besonders tollen Visual Effects geredet hast. Da müssen wir vielleicht dann auch nochmal drüber reden. Wir haben sowieso noch nicht über Gravity geredet.
Das stimmt.
Das ist ein ganz fürchterlicher Film. ihr hört den Blue Moon auf Fritz, es ist Film Blue Moon, weil nämlich der letzte Freitag im Monat ist. Anna Wollner und Holger Klein sind unsere Namen und wie immer am Anfang des Film Blue Moons gibt's ein Lied. Und zwar von Anna für Anna, für euch von, für wegen, weil, warum eigentlich?
Weil es um Spider-Man geht.
Ja, aber gut, das ist jetzt kein Grund.
Ich find's schon, es reicht.
Fischmob sind das, ne?
Fettes Brot, so ähnlich, ja. Irgendwas aus dem Norden.
Ja, ich wusste ich doch. Naja, warum geht mein Passwort nicht mehr? Ist ja auch interessant. Ihr hört den Film Blue Moon, weil letzter Freitag, nein, ihr hört den Film Blue Moon, weil Film Blue Moon ist. Film Blue Moon ist, weil letzter Freitag im Monat ist, da gibt's jetzt immer den Film Blue Moon und der wird gemacht von Anna Wollner und mir. Ich bin Holger Klein und wir laden euch ein, anzurufen unter 0331 70 97 110, um über die Oscarverleihung zu sprechen, beziehungsweise auf die Oscarverleihung vorauszublicken. Ja, vorauszublicken.
And the Oscar goes to...
Wer war das?
Gute Frage.
Danke.
Nächste Frage. Irgendjemand, der letztes Jahr laudatiert hat.
Laudatiert hat. Am Sonntagnacht, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, das ist dann in den USA Sonntagabend.
Ja, später Nachmittag.
Später Nachmittag sogar. Ja, stimmt. Ja. Das ist immer schon noch hell, wenn die auf dem roten Teppich sind. Ja. Werden die Oscars verliehen? Wird der Oscar verliehen? Wie sagt man eigentlich korrekt?
Na, es sind ja mehrere.
Die also Academy Awards werden
die
verliehen.
Die Academy Awards of Motion Pictures and Science, um genau zu sein. Mhm. Die 86. Und man kann aber, glaube ich, umgangssprachlich auch einfach die Oscars sagen.
Die Oscars werden vergeben, verliehen, verteilt. Und wir wüssten ganz gerne, wer denn eure Favoriten für die Oscars sind. Für den Fall, dass ihr diese ganzen Filme schon gesehen habt. Also für den Fall, dass ihr Anna Wollner seid. Falls ihr nicht Anna Wollner seid, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen anzurufen, um über zumindest die Oscar-Filme zu reden, die ihr gesehen habt. Was hat man denn gesehen bisher? Gravity hat man gesehen.
Gravity hat man gesehen.
Eigentlich hat man das gesehen, was ich gesehen habe, mit Ausnahme von
Dallas Buyers Club.
Richtig.
Wolf of Wall Street.
American Hustle und Dallas Buyers Club ist mir bisher durchgegangen.
Ja. Und 12 Years a Slave.
Ja. Der kriegt das alles. Der kriegt alle Oscars. Der war super.
Der das ist ein bisschen einfach.
Völlig egal.
Blue Jasmine, den Woody Allen Film. Mhm. Hast du den gesehen?
Nee. Captain Phillips. Woody Allen Filme kriege ich richtig Probleme mit. Ich komme da nicht. Das ist mir zu hysterisch.
Was musst du noch gesehen haben?
Ich muss das alles gesehen haben und hab's mal wieder verpeilt, weil der Hund hat meine Hausaufgaben gegessen.
Nicht das Meerschweinchen?
Das auch. Der Hund hat erst das Meerschweinchen gegessen. Das Meerschweinchen hat die Hausaufgaben gegessen, dann hat der Hund das Meerschweinchen gegessen. Deshalb musste ich zum
Tierarzt. Was ich schön finde, das ist nicht immer so. Es gibt tatsächlich die Oscar-Jahre, da sind die Filme bei uns alle noch gar nicht im Kino angelaufen. Mhm. Und kommen dann immer erst danach und dann steht man da wirklich und denkt, es ist ja schön, dass sie Preise vergeben, aber wofür eigentlich? Dass in diesem Jahr, bis auf Her, glaube ich, tatsächlich fast alle Filme bei uns schon gelaufen sind.
Warum ist das manchmal so und manchmal nicht?
Das ist einfach so eine verleihstrategische Sache, dass nicht die großen Blockbuster sind, die bei den Oscars ausgezeichnet werden, sondern in Anführungsstrichen die etwas kleineren Kunstfilme, mhm, und die haben einfach keinen Weltstart. Also da guckt man einfach, die laufen dann im Herbst in Amerika auf Festivals oder weltweit auf Festivals und die müssen erst noch einen deutschen Verleih finden.
Im Herbst vor den Oscars.
Genau, also Oscar-Filme, um überhaupt bei den Oscars eine Chance, also laufen zu können, um sich in dieses Rennen hineinbegeben zu müssen können, müssen die Filme bis zum 31.12. im Vorjahr, also in diesem Fall 2013, mindestens 7 Tage lang in einem Kino im LA County gelaufen sein, mhm, also einfach in LA und Umgebung, weil die Academy da ihren Hauptsitz hat. Und bis auf die, ich glaube, bei den Dokumentarfilmen ist die Ausnahme und bei den ausländischen Filmen, die müssen nicht 7 Tage gelaufen sein, da gibt es irgendwelche anderen Regeln. Es ist sehr, sehr kompliziert, wenn man sich mal durch dieses Regelwerk der Academy.
Hast du das getan?
Nein.
Okay.
Ich glaube, ich habe so in Ansätzen ein bisschen was gelernt über die Jahre. Aber ich glaube, die Academy selbst hat das nicht so richtig verstanden teilweise, wie das so funktioniert. Aber die Filme, die kommen halt, also die haben dann einfach teilweise noch keinen deutschen Verleih oder der deutsche Verleih sagt halt bewusst, wir lassen den, zum Beispiel im August Osage County, der Film, für den Meryl Streep und Julia Roberts nominiert sind, der startet bei uns nächste Woche. Also wenn die beiden jetzt einen Oscar kriegen würden, was nicht passieren wird, weil Meryl Streep ist gefühlt jedes Jahr nominiert, die hat schon 18 Nominierungen insgesamt, also das ist eigentlich immer so, Meryl Streep ist gesetzt und 4 andere Schauspielerinnen.
Und ich mag Meryl Streep ja überhaupt nicht sehen.
Ja, das ist in dem Film leider so absolutes Overacting. Sie spielt eine Mutter von 3 Töchtern, die ist drogenabhängig, also beziehungsweise medikamentenabhängig, ihr Mann ist gerade gestorben und die treffen sich alle in dem Haus ihrer Kindheit wieder zur Beerdigung. Mhm. Und es ist eine Tennessee Williams, ein Theaterstück. Und sie hat halt wirklich so richtiges Overacting, was mich irgendwann so sehr, sehr genervt hat. Der startet halt nächste Woche bei uns in Deutschland, der Film, im August Osage County. Heißt er auf Deutsch, glaube ich, also in August Osage County im Original. Und wenn der jetzt natürlich einen Oscar gewinnen würde, profitiert der Film davon natürlich nochmal, weil es auf einmal heißt Oscar-Gewinner. Und sonst sind die Filme aber bei uns eigentlich alle schon wieder raus aus den Kinos, beziehungsweise kommen dann vielleicht in Ansätzen nochmal rein. Ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn Gravity nochmal im IMAX läuft oder sowas, dass man den nochmal sehen kann, weil das ist für mich ein Film, den man
auch... Der ist weg jetzt. Vor 4 Wochen war der noch da.
Das IMAX hat ja nur einen Saal. Also das richtig große IMAX.
Ach so, nee, das war nicht das richtig große IMAX.
Nee, also aber dieses wirklich diese IMAX-Erfahrung. Ja. 3D läuft ja noch ganz normal, glaube ich. Aber das ist schon sowas, was man sich im IMAX angucken muss. Also ich fand es nochmal eine ganz andere Seherfahrung. Und es kommen dann vielleicht kleinere Filme tatsächlich nochmal irgendwie, wo man sagt, wir zeigen die nochmal eine Woche, dass wir den uns nochmal angucken können. Oder die sind schon so lange im Kino. Gravity gibt es auch schon auf DVD, glaube ich, dass man, also den Film auf DVD macht, glaube ich, auch keinen Spaß. Es sei denn, man hat ein Heimkino zu Hause.
Ist der dann in 3D auf DVD? Gibt es da eine 3D-Option?
Na, wenn du einen 3D-Beamer oder Fernseher hast, ja, bestimmt.
Weil ohne...
Ohne würde ich es nicht unbedingt empfehlen.
Nee, also das ist jetzt nicht wirklich ein guter Film. Also das ist halt, können wir ja später nochmal drüber reden. Das zieht sich jetzt durch die nächsten Jahre.
Genau, wir reden den Film nie drüber reden.
Wenn wir nie über Gravity reden,
warum ich ihn so toll fand und du so schlecht. schön, ne?
Reden wir mit der Hörerschaft. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Es gibt auch, wie immer, gibt es, wer anruft und hier mitmacht und uns nicht allzu negativ auffällt, kriegt Geschenke. Und zwar Geschenke, die wir aussuchen. Das heißt, ihr kriegt auf jeden Fall was geschenkt, wo ihr enttäuscht von seid.
Ja, ich kann ja mal kurz sagen, was ich diese Woche so im Angebot
ja,
habe. Zum Beispiel
Annas Bauchlädchen.
Ich habe so ein kleines Bauchlädchen dabei. Da sind zum Beispiel ein paar Bücher drin, Wolf of Wall Street und Philomena.
Als Buch.
Also weil das basiert ja auf sind ja Adapted Screenplay jeweils. Also da gibt es die Buchvorlage zu. Ich habe, jetzt wirst du lachen, Frettchen. Stofftier-Frettchen. Ja, Stofftier-Frettchen zum Film Vaterfreuden von, mit und über Matthias Schweighöfer, inklusive
geil.
Freikarten.
Frettchen, und, geil. Es gibt Frettchen. Ruft zahlreich an, es gibt Frettchen. Ich habe gerade so ein sehr schönes Bild, wie du in so einem Elfenkostümchen mit Tütü und so, mit einem großen Füllhorn
weißt,
unterm
das
Arm.
Das trage ich immer.
Ja, natürlich. Ja. Mit so einem großen Füllhorn unterm Arm, Frettchen verteilend, also Frettchen werfend, über Potsdam-Babelsberg schwebst.
Ja. Kann ja. passieren, wenn du gleich aus dem Fenster guckst. Aber was ich noch viel geiler finde als die Frettchen.
Geiler
was ich
als Frettchen?
Überlegt habe, selber anzurufen, bis mir auf.
Nutria.
Auch die? Robocop-Actionfiguren.
Wie ist der Plural von Nutria eigentlich?
Nutrias? Nutriä?
Nutrien haben wir mal gedacht, aber das klingt irgendwie wie so eine Geschlechtskrankheit.
Ein bisschen, ne? Ja. Robocop-Actionfiguren.
Robocop-Actionfiguren? Ja. Hast du da?
Nee, die sind oben im Schrank.
Warum? Ich will eine Robocop-Actionfigur haben.
Dann müsstest du erst im Film Blue Moon anrufen und mit mir über Gravity reden.
Okay, warte mal. Ich mach das jetzt mal.
Ich gehe nicht ran.
0331 70 97 110.
Sie sind eh im Schrank. Also ich müsste sie dann per Post an dich schicken.
Oh, hallo Scarlett, hier ist Holger. Kannst du mich gerade mal reinstellen? Ich muss mit Anna reden. Na klar. Ist schon aus. Achso, warte, mein Radio ist ja mein Kopfhörer. Dann mache ich den Radio. Ich muss mein Radio ausmachen, hat sie gesagt.
Ah, okay. Mach mal.
Hier ist ein Holger dran. Ich gehe da gerade mal ran.
Geh mal ran, ja.
Hallo Holger. Ah nee, du musst ja mit dem reden.
Achso, ja, ich gehe mal ran. Hallo Holger.
Hallo Anna.
Warum rufst du an? Willst du über Gravity
wollte,
reden?
Nee, ich wollte so eine Robocop-Action-Figur haben.
Dazu musst du mir erst 5 Filme aus den letzten 10 Jahren sagen, die einen Oscar gewonnen haben. Ich glaube, du wirst heute Abend ohne Robocop-Action-Figur ins Bett gehen müssen.
Verdammt.
Aber vielleicht so, André nicht.
Vielleicht kriegt André ja eine Robocop-Action-Figur. Hallo André.
Hallo, ich muss mal ganz kurz hier aufs Zimmer gehen.
Kannst du uns gerade sagen, welche 5 Filme in den letzten 5 Jahren, was, wie war das denn?
Irgendeinen Oscar bekommen haben.
Irgendeinen Oscar bekommen haben.
Ich glaube, das würde ich hinkriegen. Hurt Locker auf jeden Fall, Slumdog Millionaire, Life of Pi, Argo, Lincoln hat bestimmt irgendwelche komischen Oscars für irgendwelche Ausstattungsgeschichten gekriegt.
Na, da hat Daniel Day-Lewis den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen.
Genau.
Würde
ich jetzt eine Actionfigur?
Nee, aber André, wenn er will.
Ja,
aber muss auch nicht sein. Also Robocop, wenn du kannst auch gerne... Ein Frettchen. Aber erstmal kannst du uns.
Ein Frettchen muss auch jetzt nicht unbedingt sein.
Aber erstmal kannst du uns sagen, wer dein Oscar-Favorit ist.
Na, die Frage ist ja: Favorit ist ja der, wo ich glaube, dass der die meisten Preise gewinnt. Das ist in diesem Jahr ziemlich schwer. Mein Lieblingsfilm war tatsächlich, was er beim letzten Mal schon gesagt hat, was ihr nicht ganz so nachvollziehen könnt: American Hustle.
Das musst du mir wirklich erklären, weil ich habe diesen Film nicht gehasst, aber ich bin da wirklich kopfschüttelnd raus.
Na, also ich habe bis auf Philomena schon alle gesehen von den großen 9 und das war der mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich fand es in diesem Jahr anders als, also im Vergleich zum letzten Jahr, wo es für mich auch so 2-3 relativ Totalausfälle gab, irgendwie mit Beast of the Southern Wild, an den bin ich nicht rangekommen und auf Lincoln fand ich furchtbar langweilig, da bin ich im Kino 2-mal eingeschlafen.
Der war auch 140 Minuten, das war auch hart, ja.
Wobei es bei Wolf of Wall Street ja auch 180 und da hat man es nicht so gemerkt. Mhm. Da hatte ich in diesem Jahr irgendwie nicht so das Gefühl, ich fand das ein sehr starkes Mittelfeld und nach oben hin gab es wenig krasse Ausschläge und auch American Hustle ist jetzt kein Film, wo ich sage, das ist ein Film, wo ich in 10 Jahren noch meinen Kindern von erzählen werde. Aber ich saß die ganze Zeit über mit einem Grinsen im Kino, hab allen Charakteren die Sachen, die sie gespielt haben, voll abgenommen und ich hatte einfach tierisch Spaß mit allem. Ich habe so das Ganze ist ja so ein bisschen aufgebaut mit so einem jeder täuscht irgendwie jeden Und ich habe mich dann auch einfach darauf eingelassen und habe mich täuschen lassen. Und außerdem bin ich, glaube ich, hemmungslos in Amy Adams verliebt.
Das wiederum kann ich absolut verstehen.
Amy Adams.
Amy Adams ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Die ist, glaube ich, dieses Jahr auch schon zum 5. Mal nominiert und hat auch noch nie einen Oscar bekommen. War jetzt auch die,
Sie nicht auch für The Master im letzten Jahr als beste Nebendarstellerin?
Da war sie, genau. Und dann war sie für The Fighter, war sie, glaube ich, auch nominiert. Ja. Und Amy Adams kommt eigentlich auch, die hat auch schon in so ganz merkwürdigen Filmen mitgespielt, wie, oh Gott, wie hieß der auf Deutsch? Enchanted, dieser Disney-Prinzessinnen-Film mit Amy Adams und mit Patrick Dempsey und mit James Marsden. Ja. Also eigentlich so ein Kinderfilm. Ich auch so, sie hat halt eine Tochter, für den sie den vielleicht gedreht hat, aber Amy Adams ist auch finde ich, eine ganz wahnsinnig tolle Schauspielerin.
Ja, und fand sie gerade in dem Film, ich bin ein riesen Jennifer Lawrence-Fan und auch, also noch mehr verliebt in Jennifer Lawrence wahrscheinlich. Und hab mich im Film natürlich voll auf sie gefreut, wusste, dass sie nur eine kleine Rolle hat, aber ich saß dann da und dachte so, Amy Adams, ja.
Aber
ja. Wie sieht denn die aus? Die sieht aus wie Donna, aber das ist ja nicht Donna.
Die oder? Sieht ein bisschen aus wie so eine, die hat so eine ganz blasse Haut, ja. Rote Haare, die sieht ein bisschen aus wie so ein Porzellan.
Und ist geboren in Vicenza in Italien, das kann nur ein guter Mensch sein.
Aber ich hatte so ein bisschen bei Jennifer Lawrence das Problem, dass ich ihr die Rolle nicht richtig abgenommen habe.
Ach, irgendwie doch.
Weil ich fand sie viel zu jung besetzt als Ehefrau von Christian Bale. Und ja,
aber kannst du, also ich weiß nicht, kennst du die Vorgeschichte oder hast du dich damit beschäftigt? Weil ich bin da komplett ohne Vorwissen. Also es beruht ja auch auf so einer wahren Begebenheit. Ich bin da komplett ohne irgendwelches Vorwissen rangegangen. Und dann ist es für mich schon irgendwie auch nachvollziehbar, dass sich Christian Bale natürlich eine etwas jüngere Gespielin nimmt. Und also es wurde ja auch im Film dargestellt, wie sie sich dann füreinander faszinierend finden. Und ich habe es dem Film geglaubt und ich hatte hohe Erwartungen und die wurden halt nicht enttäuscht. Ich saß die ganze Zeit über, wie gesagt, grinsend im Kino. Und was ich kann es bis heute noch nicht ganz genau sagen. Wahrscheinlich müsste ich noch mal gucken, ob es wirklich nur am Film lag oder nicht, doch. An Amy Adams in ihrem Kleinen.
Ich glaube, es lag an Amy Adams. Also die für mich die großartigste Szene in American Hustle, aber das war's dann auch fast schon, wie Christian Bale direkt am Anfang vorm Spiegel steht, das Hemd offen, seine angefressene Plauze über der Hose hängt und er sich gefühlt eine halbe Stunde sein doch recht schütteres Haupthaar von links nach rechts kämmt.
Ja.
Immer wieder.
Ja,
und wirklich aus zwei Härchen, die da noch sind, eine Toupet-Frisur zaubert. Und auch Bradley Cooper, der ja eigentlich aussieht, als hätte er mit seinem Mini-Pli in eine Steckdose gefasst. Aber das war für mich irgendwie, für mich ist bei American Hustle alles so ein bisschen zu kalkuliert. Ich nehme großartige Schauspieler, die in den letzten Jahren ihr Talent unter Beweis gestellt haben, die alle schon mal für einen Oscar nominiert waren, die teilweise den Oscar ausgezeichnet sind, also Jeremy Renner, Bradley Cooper,
aber
Christian.
Zum Beispiel, wenn du schon Jeremy Renner ansprichst, sorry, dass ich unterbreche, aber ich finde, der hat halt einfach schon ewig keine wirklich gute Rolle mehr gehabt und ich fand auch Hurt Locker, meiner Meinung nach hat er super gespielt, aber an sich auch ein komplett überhypter Film und ich war einfach froh, ihn mal wieder in einer guten Rolle zu sehen und ich habe auch echt ein Problem mit Bradley Cooper, der sonst irgendwie A-Team spielt und
Hangover
spielt, genau, und von Russell, von Silver Linings, dem letzten Film von Russell, der ja auch relativ gut abgeräumt hat, da habe ich ihn das erste Mal eine Rolle gesehen, wo ich dachte, ey cool, der kann ja was. Und ich fand ihn hier auch wieder einfach echt ziemlich cool, einfach überzeugend in seiner Rolle. Und überhaupt, ich fand, es gab, also gerade diese Szene, wo er, also seinen Chef, Louis C.K., nachmacht auf der Couch, wo er denkt, ihm ist jetzt der ganz große Fang gelungen und ihm dann zweimal sozusagen traurig guckend nachmacht. Ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen an der Stelle tatsächlich.
Ja, das ist so ein klassischer Schauspielerfilm eigentlich.
Da spielt
eigentlich
Louis C.K. mit und ich habe das noch nicht gesehen.
Ja, das wunderte mich ein bisschen heute.
Ja, mich in der Tat auch. Ich war etwas nachlässig.
Vielleicht schaffst du jetzt noch die Spätvorstellung, wenn du jetzt losmachst.
Dann kann ich von unterwegs anrufen. Dann kann ich von unterwegs anrufen und noch so eine Figur gewinnen.
Zwei liegen im Schrank, ja.
Cool.
Aber ich verstehe voll und ganz, wenn wir vielleicht, also ich glaube, dass der wird nicht groß irgendwie Preise abräumen. Ich denke, Jennifer Lawrence hat gute Chancen, nochmal einen Oscar zu kriegen. Ich fand sie gut. Ich fand aber auch andere, also ich fand auch die Dame, ich habe ihren Namen vergessen, aus Nebraska, ziemlich überzeugend. Ich finde es dieses Jahr überhaupt bei den Schauspielern schwer, also gerade was den männlichen Hauptdarsteller angeht, da gab es für mich drei Leute, die ihn voll verdient hätten und zwei, wo ich sagen würde, naja, okay, ist auch machbar.
Saran?
Also für mich hätte ihn voll verdient Leonardo DiCaprio. Ich glaube, es hattet ihr am Anfang ja schon besprochen, dass der irgendwie wenig Chancen hat. Ich würde es ihm voll gönnen. Ich finde, der hat den Film vollgetragen und alle Sachen komplett perfekt runtergespielt.
Da gehe ich total mit.
Und Matthew McConaughey, den ich auch echt überzeugend im Buyers Club fand. Genau, und den 12 Years a Slave, den ich nicht aussprechen kann.
Ich blamier mich.
Chiwetel Ejiofor, jetzt musst du dich nicht blamieren.
Chiwetel Ejiofor, also so sage ich's.
Chiwetel Ejiofor?
Chiwetel.
Chiwetel, Joffi Jafar.
Aber ich glaube, das ist so ein Grund, warum Zamunda er nicht gewinnt, leider, weil sich keiner traut, es auszusprechen.
Ah doch, ja, da gibt's dann bestimmt wieder total viele lustige...
Den hat er ja gekriegt.
Ja.
Ich weiß nicht, aber da war Dallas Buyers Club ja irgendwie auch nicht, gar nicht nominiert bei den BAFTAs, glaube ich.
Bei den was?
Das sind die British, also quasi das britische Pendant zum Oscar, die sind letzte Woche vergeben worden.
Genau, und da hat ja 12 Years a Slave den besten Film geholt und er eben den besten Hauptdarsteller. Ich könnte mir vorstellen, dass McConaughey den kriegt. Christian Bale hat gut gespielt und hat mich auch voll überzeugt, aber es war halt keine Oscar-Rolle für mich. Auch die 12 Years a Slave, dessen Name Fjodor Dostojewski.
Nennen wir ihn
Fjodor Ovtoftjor.
Genau. Ich fand den Film eben nicht so stark, wie ihr ihn fandet. Ich fand ihn eben auch so in diesem echt starken Mittelfeld in diesem Jahr. Und
ich hatte so mitgenommen.
Das war einfach so für mich, so, es gibt halt so, also das ist für mich dann eher so kalkuliertes Kino, wie du meintest, Anna.
Mit dem Abnehmen?
Ja, genau, es war halt auch so, wir nehmen ganz viele Stars und zum Schluss darf Brad Pitt nochmal einen coolen spielen, weil er der Produzent ist, darf er Jesus sein. Und dann nehmen wir viele super Schauspieler, die alle nur ganz kurz vorkommen und die alle einmal kurz irgendeinen Schwarzen auspeitschen dürfen und weil wir ja selbst so gemein zu Schwarzen sind. Und ich weiß nicht, das war, mich hat das nicht, also das war irgendwie so eine typische Thematik, die halt irgendwie immer dabei ist bei den Oscars, wie bei Lincoln ja auch, wo es so um Rechte, um Gleichberechtigung ging und ich weiß nicht, es war nicht schlecht.
Nonne im Zweiten Weltkrieg spielen, ne?
Ja, irgendwie, das ist halt so, ich glaube so gerade, jetzt klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber so wie es in den, weiß nicht, vielleicht letzten 20 Jahren sonst ganz oft die Zweite Weltkriegsfilme waren, irgendwie Pianist und Schindlers Liste und Hast du nicht gesehen, Soldat James Ryan, die irgendwie krass was gerissen haben, irgendwie jetzt vielleicht so diese Zeit der Sklavenbewegung, die endlich mal wieder thematisiert muss.
Aber es ist ja das erste Mal seit langem, dass es wieder thematisiert wird, vor allem die Perspektive, die Steve McQueen hier eingenommen hat. Das hat halt.
War doch bei Django auch nicht zumindest, okay, es ist ein Tarantino, damit schon mal per se anders, aber so ganz anders ist, ja doch schon noch anders. Ja, doch. Ja, doch. Aber ja, ich kann das schon verstehen und ich kann auch verstehen, wie man den gut fand. Ich fand ihn ja auch nicht schlecht, aber ich fand ihn, mich hat er halt nicht so überzeugt. Ich konnte mich nicht so voll drauf einlassen. Ich weiß nicht, ich mochte die Schauspieler. Ich mag Benedict Cumberbatch, ich mag vor allen Dingen Paul Dano. Gerade die kleineren Rollen haben es mir schon angetan, aber für mich eben kein Oscar-Film und auch Gravity überhaupt nicht.
Danke. Es ist nicht auszuhalten, dieser Schinken.
Für mich ein großes Problem der diesjährigen Oscar-Filme, von denen zumindest, ich kann ja nun Philomena noch nicht einschätzen, aber von allen anderen, auch Hör und auch
jetzt Vorsicht, ne?
Ist, dass die einfach zu lang sind. Selbst wenn sowas wie Gravity nur 90 Minuten geht, habe ich das Gefühl, dass man da durchaus 20, 30 Minuten hätte schön rauskürzen können. Mhm. Und dann hätte man einen schönen einstündigen Fernsehfilm.
Filmfilm.
Genau. Und bei Hör hätte man auch gut eine Stunde rauskürzen können.
Nee.
Bei Captain Phillips kann man durchaus rauskürzen für mich. Das ist so, ja, irgendwie. Und das, also wo ich am wenigsten das Gefühl hätte, dass man, wo ich nicht im Kino das Gefühl hatte, dass der zu lang ist oder zu sehr gewollt ist, das war tatsächlich überraschenderweise bei Wolf of Wall Street, der 180 Minuten ging.
Der kürzeste Film in diesem Jahr, ja, mit schlanken 3 Stunden.
Da hatte ich nun nicht so das Gefühl und bei Hustle auch nicht, aber. Das lag eben auch daran, dass ich den einfach mochte und mögen wollte.
Ja, aber Wolf of Wall Street schafft es halt wirklich, die 3 Stunden lang diese enorme Geschwindigkeit zu halten. Und deswegen wirkt er, glaube ich, einfach wie kompakte 90 Minuten. Während ich bei American Hustle am Ende, glaube ich, alle 5 Minuten auf die Uhr geguckt habe. Und wusste, wie lang der Film ist und ich mich die ganze Zeit fragte, was erzählen die noch?
Das ist mir da.
Haben sie es denn dann noch erzählt oder
war es tatsächlich verschenkte Zeit? Nee, also es gab dann nochmal am Ende einen Twist, der dann doch irgendwie relativ überraschend kam, wenn man diese Originalgeschichte, auf der der Film basiert, nicht kannte. Aber ich habe auch nur so da gesessen, es war für mich am Ende dieser Twist so ein Schenkelklopfer.
Mhm. Ja, genau.
Und bevor wir jetzt weiter spoilern, müssen wir Nachrichten machen. Ja. Es tut mir sehr leid. Ihr wollt noch weiter fachsimpeln, ne?
Also ich würde noch.
Ja, dann bleib einfach dran, André.
Okay.
Bis gleich. Tschüss.
Bis gleich.
Ihr hört im Film Blue Moon unter 0331 70 97 110 seid ihr eingeladen anzurufen und eure Oscar-Favoriten mit der geschätzten Kollegin Anna Wollner zu diskutieren. Ich mache dann immer nur so komische Einwürfe, weil ich von Filmen noch nicht genug verstehe. Das dauert noch ein paar Monate, bis ich genügend gelernt habe, um auch mit fachsimpeln zu können. 0331 70 97 110. Es geht um Film. Hier ist schließlich der Film Blue Moon und nach den Nachrichten, da geht's weiter.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Film Blue Moon mit Anna Wollner und, achso, du kannst ja sagen, wie ich heiße, dann sage ich immer, wie du heißt. Das ist so super professionell.
Das ist total professionell. Total professionell. Holger Klein. Richtig. Oder sollen wir es nochmal machen? So
Film Blue Moon mit Anna Wollner.
Und Holger Klein.
Schönen guten Abend. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und wir, also Anna, würden gerne mit euch über Filmfachsimpeln und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Oscarverleihung, die in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfinden wird, wüssten wir ganz gerne, was denn da eure Favoriten sind und wer immer noch dran... Nee, warte, du hattest eben gesagt, das war glaube ich nicht on air, dass du das gesagt hast, Oscars seien Lobbyarbeit. Es geht also nicht um den besten Film, sondern darum, wer die besten Präsentkörbe macht?
Na, Präsentkörbe nicht, aber die beste Werbung für sich selbst, indem er einfach irgendwie tourt oder den Film nicht nur in einem Kino zeigt, sondern den knapp 5500 Academy-Mitgliedern den Film vielleicht bei einem speziellen Special Event zeigt oder einfach auf sich aufmerksam macht durch gewisse Dinge. Also es gibt zum Beispiel dieses Jahr, es gibt ja auch diesen Oscar-Snap, wie man immer so schön sagt, also Leute oder Filme, die eigentlich eine Nominierung verdient hätten, es aber nicht geschafft haben. Mhm. Und es ist dieses Jahr ganz groß Robert Redford für All is Lost. Das ist ein Film von einem jungen Regisseur, J.C. Chandler, ist erst sein zweiter Film, der hat auch Margin Call gemacht und der Film, der spielt komplett auf einem Boot. Also es ist so eine Mischung aus Life of Pi und Gravity, nur im Meer. Mhm. Also Robert Redford erleidet als Segler Schiffbruch und er schafft es wirklich, den ganzen Film komplett fast ohne Dialoge, aber nur über seine Handlungen und vor allem auch seine Mimik und Gestik diesen Film unglaublich spannend zu machen. Mhm. Nun ist Robert Redford ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, der ist 77, 78 und der hätte für diesen Film eigentlich einen Oscar verdient und er hat oder zumindest die Nominierung verdient. Mhm. Er ist aber gar nicht berücksichtigt worden. Das haben viele irgendwie gesagt, das geht doch nicht und das kann doch nicht sein. Wie konnte das passieren? Und es lag zu Teilen auch daran, dass seine Produktionsfirma oder der Weltvertrieb für den Film da nicht genug reingesteckt hat. Also vorher nicht, bevor die Nominierungen kamen etc. für den Film irgendwie die Werbetrommel gerührt hat. Mhm. Und man kann sich jetzt einen Oscar nicht kaufen, aber man kann bewusst es gibt einen großen amerikanischen Produzenten, Harvey Weinstein, der ist eigentlich ein ziemliches Arschloch.
Aha.
Also der ist so relativ...
Anna hat Arschloch im Radio gesagt.
Widerlich, arrogant auftretend. Ich habe den letztes Jahr in Zürich beim Filmfestival einmal erlebt. Da hat er eine Masterclass gehalten. Das war total spannend, weil der wirklich... Also der hat in den 90ern war der eine richtig große Nummer mit seinem Bruder zusammen. Das ist ein Produzenten-Bruderpaar. Mhm. Und die haben eigentlich jedes Jahr immer so ein, zwei Filme, die absolut pushen. Also The King's Speech zum Beispiel, das ist ein Film, der kam so ein bisschen aus dem Nichts und hat ganz viele Oscars gewonnen, weil Harvey Weinstein den einfach mit guter PR-Arbeit so weit gebracht hat. Dieses Jahr hat er nichts, der hat immer so ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt. Der hat letztes Jahr im Sommer schon auf The Butler gesetzt. Das ist ein Film über einen Diener im Weißen Haus, der quasi im 20. Jahrhundert jeden Präsidenten Tee gebracht hat. So ein bisschen... die inoffizielle Fortsetzung von Lincoln vielleicht, von Lee Daniels, also auch ein schwarzer Regisseur, der vor ein paar Jahren mit Precious überrascht hat. Und da den hat Harvey Weinstein so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, hat den Film dann aber irgendwann fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, weil er gemerkt hat, mit 12 Years a Slave hat er einen anderen schwarzen Film, der ihm Konkurrenz macht. Und zwei schwarze Filme wird's nicht geben bei den Oscars. Deswegen hat er den dann irgendwie fallen lassen und der ist im Moment...
Inwiefern zwei schwarze Filme wird es nicht geben?
Die Academy ist sehr weiß. Also die sind weiße es klingt hart, aber es sind weiße alte Männer.
Mhm. Ja, das sind halt die den Ton angeben
auf
der Welt.
Die den Ton angeben. Bei
warum
auch,
warum sollte es da gerade da anders sein als überall sonst?
Und da wird dann so ein bisschen, also man feiert sich selbst, wenn jetzt 12 Years a Slave den Oscar bekommt als bester Film, feiert man sich so ein bisschen, also zeigt die Academy, wie offen und tolerant sie doch sind, weil sie diesen Film ausgezeichnet haben. Es wird aber nicht, wenn 5 Regisseure nominiert werden, reicht ein Schwarzer.
Verstehe.
Und das ist halt in dem Fall jetzt Steve McQueen, deswegen es gab auch noch andere Gründe bei The Butler, aber mit dem Endeffekt, dass Harvey Weinstein dieses Jahr keinen einzigen Film hat. Dafür hat eine andere junge Produzentin 2 Filme. Also das ist vielleicht auch so ein kleiner Generationenwechsel, der sich da gerade anbahnt. Aber man kann im Vorfeld schon so ein bisschen den Ton angeben.
Und jetzt darfst du weiter mit André fachsimpeln.
Sehr gut.
Hallo André.
Hallo again.
Die hinter dir in der Leitung hängen, die beiden, habt Geduld, ihr kommt noch dran.
Ja, wo waren wir?
Ich weiß es nicht.
Wollen wir vielleicht jetzt endlich, damit es raus ist, über Gravity reden, oder wollt ihr das als Running Gag jetzt für immer mit durch die nächste?
Du, wir haben beide Gravity gar nicht gesehen, aber mach mal.
Weil ihr habt die beiden nicht gesehen?
Doch, natürlich. Das war das Erste.
Wer hätte das geglaubt, Mann?
Stimmt. Oh. Es tut mir leid. Aber das war das Erste, was ich, als wir beide wussten, dass wir den Film Moon machen.
Hat Anna gesagt, die Gravity gucken.
Was ich Holger mit auf den Weg gegeben habe. Und er hat es tatsächlich am nächsten Tag sofort gemacht.
Nur, wir haben uns freitags getroffen.
Genau, Samstag warst du in Gravity. Und ich glaube, du hast mir danach Hass-E-Mails geschickt, oder auch? Oder SMS?
Nee, das war eine Hass-SMS.
Ja.
Ja.
Also ich hatte halt bei dem Film so ein bisschen das Problem und wahrscheinlich laufe ich da jetzt auch wieder offene Türen, zumindest bei einem von euch ein, dass das Ganze so ein bisschen wie 2001 Odyssee im Weltall ist, nämlich komplett überbewertet. Mag hübsch sein, aber ist halt auch nicht mehr.
Nee, also an 2001 2001 ist ja eins meiner Hassobjekte. Mhm. Ich kann sehr wohl anerkennen, was dieser Film getan hat, dass er stilbildend war und alles, was man da so intellektuell über diesen Film oder mit diesem Film machen kann, fand ich 2001 kann ich anerkennen. Aber es war ein furchtbarer Schinken und ich habe mich zu Tode gelangweilt.
Genau, das habe ich. Schreibe in so einem auf so einer Online-Seite Filmkritiken. Und hab das da halt auch geschrieben, der hat mich nicht unterhalten und dann kamen auch wirklich viele Hasskommentare, naja, du musst das Ganze ja auch wie ein Kunstwerk gehen, du gehst ja auch nicht in eine Gemäldegalerie und langweilst dich dann, weil...
Doch, bisweilen.
Ja, aber da sitze ich halt auch, für mich ist ein Film halt auch primär immer noch ein Unterhaltungsmedium.
Mhm.
Und dazu kommt einfach, genau, als einer der Hauptkommentare war dann auch, naja, du musst mal die Synopsis lesen, dann verstehst du den Film vielleicht besser, wo ich so denke, nein, ich will nicht, ich gehe auch nicht in die Kunstgalerie, lese dann ein 200 Seiten Buch über Monet und sag, ach, so meinte Monet das, jetzt sehe ich, dass das ein tolles Bild ist.
Ja, die Botschaft entsteht immer beim Empfänger und wenn so eine falsche Botschaft entstanden ist, ist das Problem des Senders und nicht deins. Ja.
Und das ist halt bei Gravity, der funktioniert schon, ich habe mich halt auch nicht gelangweilt, ich wusste halt vorher, das war auch so ein Film, wo ich so gedacht habe, den gucke ich mir nicht an, ich habe den auch auf einem Pressescreener gesehen, also nicht im Kino, sondern halt auf dem Laptop.
Ja, ich glaube, da geht der gar nicht.
Genau, und das war halt einfach so, die Effekte waren schon gut und nett, so, aber nach 20 Minuten dachte ich, okay, jetzt habe ich das gesehen, dass du das toll und schick machen kannst. Und dann war es so ein bisschen wie, wirst du jetzt Zeuge wieder nichts mit anfangen können, Anna bestimmt irgendwie wie 127 Stunden oder 127 Hours im Weltall, so ein bisschen, also der mit James Franco
von Danny Boyle vor 3 Jahren, glaube ich.
Genau, und da sitzt, vielleicht kurz vor Heugi, da sitzt halt ein, das ist auch eine wahre Geschichte und so ein Extremsportler, cooler Typ, Wanderer, fällt in eine Felsspalte und filmt sich dabei selbst. Sein Akku hat er noch, aber er hängt halt fest.
Und er muss sich seinen Arm mit einem stumpfen Taschenmesser abschneiden.
Genau, und so ein bisschen war halt Gravity auch. Es gibt einen sehr schönen Honest Trailer dazu.
Einen sehr schönen was? Honest Trailer?
Genau, das ist vielleicht, da könntest du deinen Spaß dran haben. Das ist so ein YouTube-Channel, die Filmtrailer machen etwas länger, wo sie ein bisschen so die Wahrheit über den Film erzählen und da ein bisschen das Ganze sehr komödiantisch aufarbeiten. Und gerade den fand ich wieder äußerst passend, weil halt einfach der auch aufzeigt, dass da super viel quatschige Dialoge drin sind und irgendwie super viel irgendwie Blödsinn, also gerade wenn sie dann mit der Raumstation irgendwie Kontakt aufnimmt und dann liest sie immer zu irgendwelche Bedienungsanleitungen, wo ich so denke, genau, es ist bestimmt sehr wahrscheinlich, dass da überall Bedienungsanleitungen in der richtigen Sprache in der fremden Raumstation rumliegen.
Aber ich glaube genau, also erstmal zu diesen Trailern, es gibt dann gerade noch einen viel lustigeren Trailer, nämlich da haben alle wichtigen Oscar-Filme sind von Kindern nachgespielt worden.
Geil.
Der ist auch extrem lustig, weil das eine bei 12 Years a Slave, also das sind irgendwie drei oder vier Kinder, die immer so Schlüsselszenen nachspielen und bei 12 Years a Slave stehen die ganz betreten in der Ecke und man sieht irgendwie nur so die Titeleinblendung, keiner der Produzenten wollte die Verantwortung dafür übernehmen, Kinder irgendwie das machen zu lassen, was in dem Film passiert. Und bei Gravity fällt so ein sehr lustiger Satz, ich kann mich jetzt nicht mehr genau, ich vergesse leider immer Filmzitate, ich kann mir das überhaupt nicht merken, aber es fällt so der Satz irgendwie, das Mädchen fragt zu dem Jungen, warum driften wir die ganze Zeit und der Junge sagt, naja, das ist halt das Thema des Films. Aber ich finde, bei Gravity muss man unterscheiden. Also einmal wirklich diese visuelle Ebene, die mich im Kino einfach umgehauen hat.
Audiovisuell, also die also Akustik, du hast die Akustik, glaube ich, zwingend notwendig.
Das brauchte man auch.
Ja.
Und dann, ich habe den Film auch zweimal gesehen, also einmal, der war ja Eröffnungsfilm bei den Filmfestspielen in Venedig und so einen Eröffnungsfilm, den guckt man irgendwie nochmal anders, wenn man dann da irgendwie ganz aufgeregt am ersten Festivaltag morgens in der Pressevorführung sitzt und es ist irgendwie so eine ganz besondere Atmosphäre. Und dann habe ich ihn aber nochmal im IMAX geguckt, weil ich mir das einfach nochmal geben wollte, dieses Bildgewaltige. Und ich bin zweimal wirklich richtig eingetaucht in diesen Film, dass ich halt wirklich, allein wenn man diese ersten 18 Minuten nimmt, in denen es keinen einzigen Schnitt gibt, und beim ersten Mal ist mir das gar nicht aufgefallen, weil das wusste ja auch noch keiner, aber dann beim zweiten Mal gucken habe ich wirklich drauf geachtet. Also dieses erste, dieser Blick auf die Erde, wie die beiden, oder da sind es ja auch noch drei, immer wieder um diese Raumstation kreisen. Das passiert alles ohne einen einzigen Schnitt. Das ist eine einzige Plansequenz. Mhm. Und ich bin wirklich, ich habe die Welt, haben wir alle so noch nie gesehen. Das Einzige, was mich da so ein bisschen genervt hat beim ersten Mal gucken, war wirklich die Musik, weil ich so dachte, irgendwie Stille stelle ich mir anders vor, weil ja auch gerade am Anfang gesagt wird, das Weltall ist der ruhigste Ort der Welt. Cuaron hat im Interview dann aber auch gesagt, ja, was soll er machen? Also im Kino hat man diese Stille einfach nicht.
Ja.
Weil immer jemand mit Popcorn raschelt, also legt da lieber irgendwie diesen etwas sehr doch klebrigen Score drunter, der mich dann aber auch schon wieder nicht gestört hat. Und am Ende dann, also ich, und dann hat man natürlich, also diese Geschichte, klar, die passt irgendwie auf den Bierdeckel. Es ist aber auch, wenn man mal genauer hinguckt, einfach die Menschheitsgeschichte.
Ja, aber
die
genau, das fand ich ja so schinkig daran.
Aber das hat mich überhaupt nicht.
Dann diese komische Fötus-Metapher in dieser Raumstation und dann, dass sie dann auch irgendwie aus dem See rauskriecht und an Land kommt. Ich fand das fand ich eben den Schinkenanteil daran. Der ist mir richtig aber auf den Keks gegangen.
Er hat halt irgendwas gebraucht, er hat eine Geschichte gebraucht für diese Bilder und da fand ich das besser als irgendeine Alien-Invasion.
Da bin
oder
ich
sowas.
Aber bei André, der sagt, naja, da hättest du auch eine Stunde rauskürzen können und dann hättest du die geilen Bilder gehabt.
Und es gibt ja bei Gravity, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, gibt's auch noch, einen anderen Kurzfilm, den hat der Sohn von Alfonso Cuarón gedreht. Die haben auch zusammen das Drehbuch geschrieben, also für Gravity insgesamt. Und dieser Kurzfilm, der ist auch nur 6-7 Minuten lang. Das ist quasi die Ergänzung zu Gravity. Wenn Sandra Bullock in der einen Raumstadt, in dieser einen Kapsel ist, hört sie doch einen Funkspruch, wo sie ein Baby im Hintergrund schreien hört. Und das ist quasi der Film von so einem Eskimo irgendwo in the middle of nowhere, der diesen Funkspruch annimmt. Und die beiden Filme kommunizieren miteinander.
Schöne Idee.
Und das ist, finde ich, auch so eine total schöne Idee, das einfach
super,
zu machen.
Das
macht Gravity nicht besser.
Nee, das Problem ist, dass es halt als ich, der das nicht weiß, fragt sich in Gravity, ja, was sollen diese 7 Minuten jetzt gerade? Was willst du von mir, Film? Und ich spreche den Film auf seine optische Beeindruckung nicht ab, also das und also auch optisch, also audiovisuell seine Wirkung nicht ab und ich glaube auch, ich bereue es ein bisschen, dass ich mir dem nicht im IMAX angeguckt habe, beziehungsweise wir in Rostock haben halt kein IMAX, sondern ein
aber
Kino.
Guck ihn dir einfach nochmal in 3D an. Also weil ich glaube, du wirst den Film dann.
Er läuft ja halt nicht, also zumindest hier läuft er halt nicht mehr. Das Ding ist, auch als er dann praktisch, als dann klar war, dass er für den Oscar nominiert war und ich mir gesagt habe, ich muss alle Oscar-Filme gucken, weil ich das jedes Jahr so mache, lief er dann halt schon nicht mehr. Also musste ich halt auf diesen Pressescreen zurückgreifen. Und das hat mich halt nicht so. Und das Problem, ich finde, ein Film muss nicht nur optisch funktionieren, sondern auch eben, wenn ich ihn dann zu Hause auf einem nicht so geilen Fernseher oder auf einem Laptop gucke.
Ja, du hast wahrscheinlich dasselbe Problem wie ich. Also Anna sagt ja, naja, kein einziger Schnitt. Sowas merkt man vielleicht, wenn man oft genug Filme geguckt hat. Aber ich bin halt auch reingegangen und hab gedacht, ja, ist halt ganz lustig, wie Clooney da mit seinem komischen Jetpack die ganze Zeit rumfliegt und dummes Zeug erzählt. Das hat mir halt, das hat halt schon Spaß gemacht. Aber
und dann ist halt die Frage,
dann so schnell die Luft raus. Ich hatte so das Gefühl, als würde das ganz schnell in so ein wie in so einen Honig reinlaufen. Irgendwie, es war eine sehr schöne Dynamik und irgendwann war Ende und es war nur noch dieses, wir müssen zur nächsten Raumstation und noch eine Raumstation.
Zum eigentlichen Thema zurückzukommen, eben dann immer super schwierig zu beurteilen, gerade so was so bestimmte Preise angeht. Also ich wünsche dem Film, und das ist eigentlich ja schon zu 100% sicher, dass der die ganzen technischen Dinge kriegt, also Kamera und Bilder, und wenn nicht, wäre das auch einfach ein blanker Hohn. Vollkommen zu Recht, aber sowas wie Regie, weiß ich nicht. Also ich kann auch immer super schwer beurteilen, was ist denn nun die Leistung des Regisseurs. Und
in diesem Fall wirklich sehr, sehr viel, weil Cuarón für den Film eine vollkommen neue Technik entwickeln musste. Also es gibt auch im Internet irgendwie Blogs von Leuten, die sich mit CGI beschäftigen, die sich mit Animationen beschäftigen, mit 3D etc., die sagen, das, was er da gemacht hat, ist der absolute Wahnsinn. Und es ist teilweise, eigentlich denkt man, es ist physikalisch überhaupt nicht möglich, wie Sandra Bullock zum Beispiel in der Schwerelosigkeit sich ja wirklich in einer totalen aus diesem Raumanzug pellt.
Wie haben die das gemacht? Weißt du das? Kannst du das erklären?
Die haben
haben die einen Parabelflug gemacht dafür?
Nee, gar nicht. Also die haben das, ich glaube, in London in einem Studio gedreht, und das ist irgend so ein, weil er sagt es halt, also er hat halt auch ganz lange ein Geheimnis drum gemacht, einfach aus dem Grund, weil er Angst hat. Er hat jetzt 4 Jahre an dieser Technik entwickelt. Das ist ähnlich das Problem, was James Cameron mit Avatar hat. Er hat 4 Jahre dran entwickelt, und wenn er jetzt irgendwie...
Das war auch ein Scheißfilm, sorry.
Na, nicht...
Der André ist der... Du kriegst von mir eine Actionfigur. Ach nee, ich habe ja gar keine.
Aber jetzt hat er halt also so ein bisschen Pionierarbeit geleistet, und diese Pionierarbeit, die er geleistet hat, das ist auch letztendlich das, weswegen er einen Oscar kriegen wird. Viele werden es nachmachen, die brauchen aber nicht 4 oder 5 Jahre, um den Film zu drehen, sondern ein halbes, weil das ja alles schon da ist. Es ist eigentlich so ein bisschen, also Gravity wird so ein bisschen so ein Meilenstein in der Filmgeschichte sein, so was die Technik angeht. Es ist jetzt nicht so krass wie die vom Stumm zum Tonfilm oder von Schwarz-Weiß auf Farbe, aber Avatar war damals ein Meilenstein und Gravity wird das in gewisser Weise auch sein.
Mhm. Ich bin gespannt. Also
ich wüsste gerne dann, was diese Technik ist, das finde ich immer spannend. Vielleicht kann das ja irgendwer erklären. 0331 70 97 110. Hier, André?
Ja.
Es gibt noch mindestens 2 Anrufer, die hinter dir in der Leitung sind.
Ich habe nur noch eine kurze Frage, und zwar bezüglich dieser Pakete. Was meint ihr denn, wie lange braucht ihr ungefähr, um die zuzuschicken?
Länger, als es dir lieb ist.
Dann muss ich eine andere Adresse angeben, weil ich in zwei Wochen nach Irland fliege und dafür ein halbes Jahr arbeite.
Das schaffe ich. Da kannst du...
Ja?
Das schaffe ich. Werd's am Montag... Bin ich wieder da? Ich bin ja Sonntagabend schon wieder da, um die Oscars zu gucken. Werde am Montag mit einer Kreditkarte diesen Raum aufbrechen.
Ah, okay.
So.
Du kannst doch einfach einen Pförtner fragen, ob er dir aufschließt.
Das wäre zu einfach.
Stimmt.
Wir vom Film, wir machen das so.
Genau, wie nicht von oben rein in schwere.
Nee, oder eine kleine Bombe an die Tür ansetzen. Das wäre auch eine schöne Idee.
Ja, so Knetgummi-Ding.
So Knetgummi und dann das rote und das grüne Kabel und dann macht's
puff. Genau, aber dann dieses Schneidbrennen-Explosionszeugs.
Semtex?
Nee, Semtex ist richtiger Sprengstoff. Nein, es gibt ein Zeugs, da kannst du gerichtet sehr heißen Strahl, also kannst praktisch schweißen, also so aufgeklebtes Schweißen ist. Das sieht sehr cool aus.
Ich gucke die Tür einfach böse an und sie geht auf.
Ultra-Zerstörungslaser hieß das, glaube ich.
Aber also ich denke mal, es gibt Dienstag oder Mittwoch auf den Weg zu dir.
Dann gebe ich meine hier Adresse noch an.
Genau, dann bleib einfach mal dran, André, und danke für deinen Anruf.
Und viel Spaß in Irland.
Schöne Sendung und viel Spaß bei den Oscars. Genau.
Danke, tschüss.
Ciao.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ihr hört den Film Blue Moon auf Fritz. Und wir wüssten ganz gerne, weil ja am Sonntag Oscarverleihung sind, wer denn eure Favoriten sind für diese Oscarverleihung. Als nächstes ist dran der Christopher. Hallo, Christopher.
Hallo.
Hallo.
Wer ist denn dein Favorit?
Hör, aber ich muss es erst was zu Gravity sagen.
Ja.
Weil ich habe schon einen
Schlagader. Mach dich nicht unbeliebt, ne? Mach dich jetzt nicht unbeliebt hier.
Ach, damit kann ich leben.
Okay.
Also, was das Problem ist mit Gravity, das gleiche mit Avatar, beziehungsweise nicht das Problem, sondern die Leute haben damit ein Problem, dass sie nicht verstehen, wie wichtig dieser Film fürs Kino ist. Weil Gravity ist ein Film, der fürs Kino gemacht wurde und die Leute auch dazu wieder bringt, ins Kino zu gehen, genau wegen diesem Film.
Das und kann ich das wo
ist aber,
so
das ist aber, das ist aber eine Metaqualität dieses Films. Das ist ja nicht die Qualität dieses Films, sondern das ist halt, ja, der ist wichtig fürs Kino. Ja, 2001 war das auch. Aber ich fand das halt keinen, das war keine gute Unterhaltung als Gesamtpaket.
Doch, wenn man Gravity auf dem Laptop anschauen, das genauso kann auch...
Habe ich ja nicht, ich habe den ja im Kino gesehen.
Ja, aber der vor mir angerufen hat, kann auch Bier auf der Heizung stehen lassen und sagen, es schmeckt schlecht, aber sagt ja nichts über die Qualität des Biers aus. Nein, das ist halt, also ich habe hier diesen Artikel, wo diese Technik ganz laienhaft erklärt wird. Mhm. Das ist, kann ich das sagen oder ist das jetzt?
Ja, natürlich kannst du das sagen, du kannst alles sagen. Du darfst sogar Fäkalsprache benutzen, wenn du das willst.
Habe ich schon gemacht heute.
Mhm. Ich halte mich da zurück.
Na gut.
Die Seite heißt Vulture, also wie Geier.
Mhm.
Und dann Director Alfonso Cuarón und Making Gravity heißt der Artikel.
Hast du es so weit im Kopf, dass du es kurz zusammenfassen kannst, was der da Neues gebaut hat?
Ja, also da gibt's auch ein kleines Bild dazu. Also das ist so, musst du dir so vorstellen, die Astronauten hängen da wie in so einem Gerüst. Und um sie herum sind ganz, ganz viele LED-Lichter. Weil das Problem ist ja, diese Anzüge waren ja nicht CGI-animiert und alles drumherum schon. Aber diese Anzüge, gerade das Glas, musste ja alles reflektiert werden. Und das war das größte Problem beim Machen dieses Films, dass man diese Reflexion irgendwie sehr realistisch hinbekommen musste. Und deswegen hat er quasi um die Astronauten oder also um die Schauspieler, nicht Astronauten, eine LED-Wand aufgebaut, die er ansteuern konnte und so die Lichteffekte erzeugen konnte. Und das ist das, was er komplett neu gebaut hat. Also so hat es davor noch niemand gemacht. Und Sandra Bullock hat da auch irgendwie 2 Stunden in diesem Gerüst gehangen und hat auch nur irgendwelche traurige Musik gehört, um sich wirklich auf diesen Film einzulassen.
Method Acting, haha.
Und
muss ich mir mal in Ruhe angucken. Also das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Wahrscheinlich muss ich den Film nochmal gucken, um zu verstehen, wie dieser Effekt funktioniert.
Das war dieser Würfel, in dem die gedreht haben, ne? Diese abgeschirmte Box.
Du kennst doch diese großen LED-Wände zum Beispiel am Times Square.
Ja, klar. Aber das erklärt mir immer noch nicht, wie sie die Schwerelosigkeit zum Beispiel simuliert haben.
Ja, die hängen einfach in so einem
die hängen in Korsett.
Und die Fäden werden einfach wegretuschiert.
Okay. Ach, und, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie, da hätten sie noch was Revolutionäres. Antischwerkraft oder so erfunden.
Ja, also ich wette, in 10 oder 20 Jahren werden wir auch den ersten Film haben, der teilweise im Weltraum gedreht wurde. Wenn das mit der kommerziellen Weltraumfahrt so vorangeht, dass wir dann irgendwann Filme im Weltraum drehen können, also ich glaube, das wird auch noch kommen. Und Kubrick beleidigen, das geht ja auch natürlich gar nicht.
Doch, geht.
Also, das musst du einfach verstehen, dass dieser Film für diese Zeit einfach
wie gesagt, tue ich. Also du erzählst mir jetzt hier nichts Neues und habe ich ja eben schon mal gesagt, dass ich das sehr wohl anerkennen kann, dass dieser Film ein Meilenstein war. Er hat mich trotzdem zu Tode gelangweilt.
Warum?
Wie warum? Weil ich finde den furchtbar langweiligen Film. Ist halt, das ist halt
langatmig, aber
er ist entsetzlich langatmig. Also der ist.
Aber früher waren halt auch generell Filme etwas langatmig.
Mag ja sein, aber darf ich meinen eigenen Geschmack haben?
Natürlich, aber deswegen kann man nicht sagen, dass 2001 ein schlechter Film ist.
Ich fand das einen schlechten Film.
Weil er dich persönlich nicht...
Ja, genau. Ich kann anerkennen, dass dieser Film ein Meilenstein war, aber ich fand es einen schlechten Film. Also ich gehe ins Kino, um mich unterhalten zu lassen. Das hat der nicht getan.
Alles, was subjektiv ist und unsere Sehgewohnheiten haben sich auch extrem verändert. Also wenn man heute irgendwie jemandem, der vor 100 Jahren gelebt hat, Gravity zeigen würde, ich glaube, der würde einen Herzinfarkt kriegen.
Ja.
Weil einfach Schnittfrequenz
etc.
sich alles so verändert hat.
Den krieg selbst ich, den Herzinfarkt. Also das ist schon, das ist schon echt... Der war schon anstrengend, also das optisch, sag ich mal.
Aber vielleicht, also ich gehe ins Kino, ich informiere mich auch über die Filme im Hintergrund und bin auch sehr interessiert daran, wie dieser Film entstanden ist und vielleicht gehen wir da anders an den Film heran als du, der sich einfach nur unterhalten lassen möchte.
Genau.
Also was ich eigentlich sagen wollte, ist über Her, den ich erst kürzlich gesehen habe und der wird leider kein Oscar bekommen, weil die ganze... Der Hintergrund der
In welchen Kategorien ist der nominiert?
Ich glaube, bester Film, warte, ich habe die Wikipedia-Seite offen.
Genau, bester Film ist er nominiert und dann bestes Drehbuch, also bestes Originaldrehbuch, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich finde ja, dass der irgendwie, der hat einen Preis für die Ausstattung verdient.
Ist er, glaube ich, auch nominiert.
Ist er? Ah, okay.
Ja, genau, also diese Zukunftsvision, also, die sie da geschaffen haben.
Ja, Production Design. Ja, also das Production Design, ich fand das völlig grandios.
Auch, was ich sehr cool fand, hast du mal auf die ethnischen Verhältnisse von den Statisten geachtet?
Also ich bin an dieser Stelle kurz raus, weil ich habe ihn noch nicht gesehen.
Die, also, die ethnische, du meinst die ethnische Mischung der Statisten?
Ja.
Nee,
ja,
das ist mir nicht
auffällig. Also ich bin kein Ethnologe, aber ja, mir kam das so vor, dass da auffällig viele Mexikaner und Inder vorkommen. Und dass da auch so eine Aussage ist, dass natürlich Indien ein Expansionsland ist.
Ja.
Und ist einfach in, ich weiß nicht, in wie viel, wie 2020, 2024 in der Film spielt, einfach auf der Welt ist einfach mehr Südamerikaner und mehr Inder geben wird.
Dass da eine stärkere Migration ist. Es mag jetzt sein, dass das mein Gehirn mir einen Streich spielt, aber jetzt, wo du es sagst, habe ich das Gefühl, als hätte sich die Welt ein bisschen fremder angefühlt, ja.
Ja.
Also interessant.
Ich finde das nicht schlimm, also es ist nicht
verrückt. Nein, aber es ist halt schon, aber wenn das Absicht ist.
Aussage gegeben wird, wo die Boomländer liegen.
Ja. Aber wenn das vor allen Dingen auch Absicht war, die Statisten so dahinzustellen, dann ist das nochmal Kunst, nochmal zusätzlich Kunst.
Ja. Und auch, dass vieles so Pappe war oder auch so wie Pappe aussah, also auf dieses Moviebecher, dass halt viel auf dieses Recycling wieder zurückgeht, das war ja eine gute Zukunft, mehr oder weniger.
Und ja, mehr oder weniger, bis auf die Geschichte mit dem OS halt, ja.
Nee, das war ja auch nicht irgendwie irgendwas Dystopisches. Also das Ende des Films ist ja sehr versöhnlich.
Das stimmt, ja.
Ohne zu viel zu sagen. Die wenden sich jetzt nicht gegen die Menschheit. Also
richtig, ich wüsste ja gerne. Ich habe mir dann gewünscht, unmittelbar bitte ein Spin-off. Ein Spin-off wegen der OS-e.
Ja.
Aber wir spoilern gerade, verdammt.
Also ein bisschen, ja, gebaut haben
und überhaupt. Und was ich noch gern hätte, dass die Scarlett Johansson irgendwie Oscar-Nominierung gegeben hätten.
Wie für eine eigene Kategorie? Abwesende Schauspieler? Oder?
Ja, Best Voice Acting. Wahrscheinlich gibt es bei diesen Nerd-Oscars, es gibt ja noch eine zusätzliche Oscar-Verleihung.
Genau, diese Technik-Awards, ne?
Wo dann die ganzen irgendwie jetzt, bös gesagt, Nerds sitzen und irgendwie eine hübsche Frau die Technik-Awards verleiht. Dass sie sich auch irgendwie geschmeichelt fühlen. Ja, das, aber das wird auch gar nicht im Fernsehen übertragen, was ich echt schade finde.
Nee, das wird, glaube ich, auch nur, also das wird bei den Oscars dann, glaube ich, in so einem Zusammenschnitt gezeigt. So zwischen den Toten und den Musiken. da läuft es dann irgendwann einfach. Man musste die Oscar-Verleihung ja irgendwann mal straffen, weil die immer zu lang war und immer ausufern. Und dann hat man sich genau, diese ganzen Technik-Nerds, die müssen nicht auf die Bühne, weil die kennt eh keiner.
Ja.
Und deswegen haben die jetzt.
Ja, immer, weil sie halt nicht auf der Bühne stehen.
Weil sie selten Tageslicht sehen.
Ja. Und wenn sie dann auf der Bühne stehen, dann werden sie aufmüpfig. Das hat man ja letztes Jahr bei den Special Effects Studios gesehen.
Wie aufmüpfig? Was waren da?
Also, das
war, meinst du wegen Life of Pi?
War zu Recht, ja, das doch, die haben so, Hollywood macht doch die ganzen Special Effects Studios kaputt. Und dann wollten die, also da haben die Special Effects Team für Life of Pi hat einen Oscar gewonnen.
Und die Firma gab es schon gar nicht mehr.
Was? Die Firma gab es schon gar nicht mehr. Und dann wollten die das ansprechen und dann wurden sie ganz schnell rausgespielt.
Ja, man möchte bei der Oscar-Verleihung nichts Unangenehmes zeigen. Es wird ja auch gepiept.
Genau. Und ich wollte noch was
zur
Stimme von Scarlett Johansson sagen. Was mich sehr überrascht hat, wie gut die Stimme ist. Also es wird ja immer von ihrem Aussehen, wird die Stimme etwas abgelenkt.
Mhm.
Aber die hat auch sowas sehr angenehmes, rauchiges, finde ich.
Das Beste ist, als ich den Film gesehen habe, wusste ich nicht, dass das die Stimme von Scarlett Johansson ist. Und hab die ganze Zeit gedacht, was für eine wahnsinnige Stimme. Ja.
Ja, dieses Rauchige auch in dem Lachen, das hat mich sehr fasziniert. Und ein kleiner Funfact zu dem Film. Scarlett Johansson kam erst ganz zum Schluss zu dem Film dazu und diese ganzen Szenen mit Joaquin Phoenix und einer anderen Frau gedreht.
Mhm.
Und erst ganz am Schluss hat dann der Regisseur gesagt, es passt irgendwie nicht, wir holen jetzt Scarlett Johansson dazu. Und die hat das alles nochmal neu eingesprochen. Was ich halt.
Wer war denn ursprünglich mal die Stimme?
Irgendwas mit Samantha, deswegen heißt auch das OS Samantha.
Ah.
Ich weiß es nicht, ich kenne nur diesen Vornamen. und dass auch trotzdem dieses Zusammenspiel so gepasst hat. Das fand ich einfach. Aber er wird sich bekommen, es wird einfach 12 Years a Slave, weil es ein schwarzer Film ist und ja, deswegen, das ist halt immer.
Aber doch nicht fürs Production Design. Ich meine, das Production Design bei 12 ist es.
Nein, das kriegt, glaube ich, The Great Gatsby. Um mich jetzt mal ganz aus dem Fenster zu
nehmen. Habe ich nicht gesehen. Mist.
Auch Leonardo DiCaprio, Baz Luhrmann.
Wer hätte es auch verdient? Aber ich, der ich mich selber als Geek bzw. Nerd bezeichne, wünsche es Her.
Ja.
Also ich habe Her, wie gesagt, noch nicht gesehen, aber es ist tatsächlich einer der Filme, auf die ich mich noch freue. Also wo ich tatsächlich auch freue, dass ich die noch gucken kann, weil ich auch großer Spike-Jones-Fan bin. Also
Jonesy.
Aber Entschuldigung, Jonesy, der Regisseur, der ja auch Being John Malkovich gemacht hat und einen meiner Lieblingsfilme, Wo die wilden Kerle wohnen.
Ah, okay. Aber du musst unbedingt ihn im Original schauen. Ich glaube, in der Besetzung wirkt er nicht.
Nur.
Einfach, weil die Stimme, also da gibt es keinen Körper. Also es ist einfach nur diese Stimme.
Aber das ist jetzt interessant, ob man im Deutschen dann die Synchronstimme von Frau Johansson hört, was ja Sinn machen würde. Weil die hat ja auch im Deutschen sowas leicht Angerautes.
Ja, aber das ist einfach, es wird nicht passen. Also ich bin bis weit keiner dieser Originalfassungsfanatiker, die sagen, ah, Synchrone sind des Teufels. Aber gerade bei diesem Film ist es ultra wichtig. Oder einfach zum Vergleich beide schauen, einfach zusammen ins Kino gehen. Hätte der Film auch verdient.
Ich gehe auch dreimal ins Kino im Notfall. Man kann nie genug ins Kino gehen.
Ja. Aber ja, das ist ja bei den Oscars immer so, wer es werden soll und wer es werden wird, das sind immer zwei Sachen.
Hast du denn, da Frau Johansson ja nicht nominiert ist, bei den Schauspielern andere Favoriten oder jemanden, den du gerne hättest?
Ich habe mal Amy Adams, nein. Also Amy Adams ist ja eigentlich Amy Adams Ausschnitt.
Was? Nochmal.
Mit Ausschnitt meinst du Dekolleté?
Ach, das Dekolleté.
Ja. Ja.
Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber
Amy Adams ist Amy Adams Dekolleté. Das muss ich jetzt mal.
Amy Adams Dekolleté spielt eigentlich die Hauptrolle in American Hustle.
Neben der Frisur von Christian Bale.
Ja, ja. Also Best Hair Acting und Best Cleavage Acting. Generell, also ich habe den auch vor kurzem gesehen, fand eigentlich. Also die beste Szene war, wo Jennifer Lawrence zu Live and Let Die ihr Haus geputzt hat. Das war eigentlich die beste Szene in dem ganzen Film. Und ja, Jeremy Renner war auch noch ganz nett. Und jetzt, wie gibt's denn noch Kate Blanchett? Ich wünsche einfach dieses Jahr Woody Allen keinen Oscar. Weil wegen dieser Sache mit dieser... Mit
dem Kindesmissbrauch?
Ja. Also ich je nachdem, ob es stimmt oder nicht, einfach Woody Allen dieses Jahr keinen Oscar geben, weil der holt ihn ja sowieso nicht ab.
Stimmt, er kommt nie.
Der kommt nie.
Der hat schon drei Oscars und ist noch nie gekommen.
Genau, weil er immer muss vertreten. Der Klarinette spielen.
Ja. Und er hat ja auch einen Golden Globe bekommen dieses Jahr. Da hat dann Diane Keaton den abgeholt, weil die ja sich schon sehr lange kennen und sehr gut befreundet sind. Und ich glaube, die Ausrede von Woody Allen war, er musste auf ein Jazzkonzert in Brooklyn. Deswegen konnte er nicht zu den Golden Globes kommen. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich geil.
Sehr cool, ja.
Also Woody Allens Los Angeles Hass wird ja schon in... Stadtneurotika sehr gut dargestellt.
Das stimmt.
Und ja, Sandra Bullock sollte ihn eigentlich bekommen, aber die bekommt ihn nicht, weil sie ihn schon für The Blind Side bekommen hat und deswegen bekommt sie ihn dieses Jahr nicht. Das ist die Politik der Academy.
Aber ich finde auch nicht, dass Sandra Bullock für Gravity einen Oscar verdient hat.
Nein.
Also da hat
sie
hat
ich bin
auch,
wirklich sehr in Sandra Bullock verknallt. Schon seit vielen, vielen Jahren bin ich ganz fürchterlich in Sandra Bullock verknallt. Aber einen Oscar würde ich dir dafür nicht geben.
Also The Blind Side war schon ein Fehler.
Ich habe lange gedacht, Sandra Bullock wäre die Ex-Frau von, wie heißt der Avatar-Typ?
Avatar-Typ? James Cameron?
Ja, ich dachte ja ganz lange, Sandra Bullock wäre die Ex-Frau von James Cameron. Das habe ich heute auch gelernt, dass das nicht stimmt.
Nee, das war Catherine Bigelow.
Genau.
Die sehen sich aber auch nicht wirklich ähnlich, oder?
Und Meryl Streep hat auch schon einen Schrank voller Oscars.
Ne, ein Schränkchen, es sind nur drei.
Ja, Schränkchen und Schrank voller Oscar-Nominierungen.
Genau.
Und von dem her, Judi Dench... Philomena habe ich noch nicht gesehen, aber finde ich gut.
Also,
vom Hören sagen.
Philomena war ein ganz berührender Film und Judi Dench auch großartig im Zusammenspiel mit Steve Coogan, der ja auch nominiert ist für das beste Drehbuch, was er zu Philomena geschrieben hat. Bei Judi Dench ist so ein bisschen... Die hat vielleicht so leichte Außenseiterchancen auch einfach ihres Alters wegen und weil sie auch sie hat ja eine Augenkrankheit, sie wird langsam blind. Oder
Hat Judi Dench eigentlich schon einen Oscar?
Das überlege ich gerade auch.
Die hat doch, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, das ist auch nur so gefährliches Halbwissen, sie hat 2 Minuten lang in Romeo in Love, was war das?
Nee, Shakespeare genau, sie hat für Shakespeare in Love 99 einen Oscar bekommen als beste Nebenrolle.
Genau, da hat sie nur so eine Rolle gehabt, wo sie 1 Minute Screentime hatte. Und dafür hat sie den Oscar bekommen. Also,
ich habe Shakespeare in Love natürlich gesehen, aber ich kann mich gerade überhaupt nicht mehr daran erinnern.
Sie spielt die Queen Victoria.
Ich werfe ein, im Februar 2012, sagt die Wikipedia, erklärte Dench in einem Interview, dass sie an einer Makuladegeneration leide, aber ihr Augenlicht deswegen nicht verlieren werde.
Also ich habe Judi Dench in Venedig gesehen bei den Filmfestspielen letztes Jahr im
September. Da ist sie gegen Laternenpfahl gelaufen.
Nee, das nicht, aber sie hat, ich habe Interviews gehabt zu Philomena, so ganz malerisch mit Blick auf die Lagune am Wasser direkt. Also das ganze Interview konnte ich eigentlich wegschmeißen, das Audio, weil man die ganze Zeit nur Wasser gehört hat im Hintergrund. Und Judi Dench saß da schon und wenn sie lief, hatte sie jemanden an ihrer Seite. Also es machte schon so ein bisschen den Eindruck, sie brauchte jemanden.
Du hast Spezialwissen.
Weil mein Vater hat das Gleiche.
Mhm.
Und das ist so, Makula ist ja, soweit ich weiß, im Auge hinten drin.
Das ist der Punkt des schärfsten Sehens im Auge, dass die meisten Sehzellen.
Bei meinem Vater ist es so, dass er geradeaus nicht gucken kann. Also er kann sozusagen nur am Rand gucken. Also er sieht schon noch
Ja, wenn deine Makula wenn deine Makula weg ist, guckst du halt in der Mitte nicht mehr aus dem Auge raus, ist richtig.
Genau.
Ja. Was also, ist?
Von dem ich habe im Juli letzten Jahres eine Augenerkrankung gehabt, die unter anderem auch die Makula beinahe mitgenommen hätte. Ja, aber es war knapp daneben. Also ich hatte halt ein Ödem an der Makula und ja.
Also es ist so, dass die Leute dann davon nicht blind werden, aber halt stark sehbehindert.
Ja.
Und das ist als Schauspielerin, glaube ich, eher ungünstig.
Ja,
das stimmt. Und wer weiß, ich meine, Dench ist auch nicht mehr die Jüngste, ne? Die ist auch...
Jahrgang 34, bin jetzt zu faul zum Rechnen.
Das ist dann...
79 in dem Fall, ja. Also das ist halt auch...
Also ich glaube, Judi Dench kann man auch eine blinde Rolle auf den Leib schreiben. Also ich
das glaub, stimmt schon und man könnte aber Judi Dench auch dieses Jahr einfach einen Oscar geben, aber ich glaube tatsächlich, dass Cate Blanchett ihn kriegt.
Cate Blanchett für Blue... Ja, aber ja, ich will das halt nicht, weil Woody Allen...
Ja, mir hat Blue Jasmine auch nicht so richtig gefallen, aber es ist ja dann so ein bisschen bei den Favoriten in Anführungsstrichen immer so ein bisschen Kalkül dahinter, wenn man sich so ein bisschen in die Academy reindenkt, man guckt, wer hat welche Preise jetzt in den letzten Wochen schon bekommen, weil am Ende ist das ja... alle, die bei diesen ganzen Gildepreisen abstimmen, die sind auch meistens sowieso in der Academy, deswegen kann man sich das eigentlich schon so ein bisschen zusammenrechnen. Und da hat Cate Blanchett einfach ja fast alles abgeräumt, deswegen spricht eigentlich sehr, sehr viel für sie.
Und ich glaube, wenn Woody Allen nicht fürs beste Drehbuch bekommt, dann bekommt Cate Blanchett halt ein Jahr ohne Woody Allen mit Oscar.
Das geht nicht, auch nicht.
Ja, ne? Das geht nicht. Können wir kurz mal zu bester Dokumentarfilm gehen?
Oh, wenn du uns darüber was erzählen kannst, können wir das ja gerne machen.
Ich kann nur zu zwei sowas sagen, aber zu zwei sehr guten. Oder einen habe ich gesehen und einen habe ich besprechen gehört. Also einer, das The Act of Killing von Joshua Oppenheimer und Sveinbjørg Sørensen. Und das ist ja eigentlich gerade für Deutschland sehr interessant. Also es geht darum, in Indonesien gab es in den 60er Jahren ein Massaker, weil da die Regierung gesagt haben, ja, wir müssen jetzt mal die ganzen Kommunisten und eingewanderten Chinesen loswerden. Da gab es ein furchtbares Massaker, wo mehrere Millionen Menschen umgebracht wurden und das wurde nie aufgearbeitet. Und diese Leute sind heute, ja, mehr oder weniger noch an der Macht, aber sind halt heute noch Volkshelden. Und dieser Oppenheimer ist halt hingefahren und hat halt die Leute interviewt. Und dann waren die Leute waren halt so, ja, haben halt mehr tausend Millionen Leute umgebracht und da haben die auch dann mit diesen Henkern die Szenen nachgestellt und die hatten überhaupt keine Reue. Und das ist, muss man sich so vorstellen, als würde man heute mit Goebbels durch Auschwitz laufen und Goebbels würde einem so ganz locker flockig erklären, wie er damals die Juden umgebracht hat.
Ja.
Auf der Ebene spielt das. Und deswegen ist dieses Act of Killing ein wahnsinnig toller Film. Also nicht toll, aber sehr, sehr sehenswert.
Bist du, Anna, du guckst keine Dokumentarfilme?
Nee, doch, ich gucke Dokumentarfilme, sehr viele sogar, aber ja. Ich habe The Act of Killing letztes Jahr bei der Berlinale verpasst.
Aha.
Und habe es nie geschafft, die nachzuholen.
Ja, das hast du mal gesagt, wenn du einmal einen Film verpasst hast, dann ist der halt weg.
Also ich sehe die Filme ja immer in so Pressevorführungen, meistens tagsüber.
Ja.
Also ich verbringe meine Tage im Kino, nicht die Nächte. Und es ist tatsächlich so, wenn ich da mal einen Film verpasse, fällt es mir unheimlich schwer, den nachzuholen, weil ich einfach keine Zeit dazu habe. Mhm. Und dann schon wieder so im Denken in Kinowochen, drei Wochen weiter bin und es dann manchmal, also ich habe auch immer noch nicht Captain Phillips geschafft. Vielleicht gucke ich ihn morgen oder übermorgen nochmal vor den Oscars, um dann doch alle gesehen zu haben. Aber wenn einmal was an mir vorbei ist, dann ist das auch schon weg.
Also die Act of Killing gibt's auch gerade bei Watch Ever.
Das ist ungünstig für dich?
Nee, das endet erst in weiß ich nicht wie vielen Tagen, nee,
also
Wochen.
Wieso hast du eigentlich gerade Watch Ever gekündigt? Sind doch alle gerade dabei, Amazon Prime zu kündigen.
Warum sind alle dabei, Amazon Prime zu kündigen?
Weil Amazon jetzt, also es gibt diesen Dienst in Amerika.
Ja, ja, ich weiß schon, aber genau deswegen habe ich Watch Ever gekündigt, weil ich Amazon Prime sowieso benutze.
Den Preis, den jährlichen Preis von Amazon Prime verdoppelt haben.
Naja, aber dafür kann ich mir dann auch Filme angucken.
Ja, aber viele Leute sind jetzt so, dass man das nicht out-opten kann. Also nur
ja, aber das ist mir ja schnurzegal. Also ich finde Amazon Prime, finde ich gut.
Ja, irgendwie sind jetzt gerade dabei, Amazon Prime zu kündigen.
Ich habe weder das eine noch das andere. Ich habe einen amerikanischen iTunes-Account.
Auch schön, aber ist halt so, also das Schöne an Watch Ever, und das ist auch das, was ich mir dann von Amazon Prime in Zukunft erwarte, also die haben noch nicht so eine große Auswahl da, ist halt so diese Beiläufigkeit, mit der du da guckst, weißt du, wenn dann so iTunes, da musst du dann halt immer, du hast dann halt immer so dieses, ja, ich werfe jetzt nochmal 2,49 oder irgendwie sowas in den Hut und krieg dafür diesen Film oder diese Folge von der Serie, das ist für mich manchmal eine Hürde, auf die ich keinen Bock habe, da nochmal Geld zu zahlen, dann habe ich lieber so einen monatlichen Preis, so einen Abo-Preis, wo ich dann irgendwie so einfach drauf losglotze. Irgendwie ohne, dass ich mich ärgere, dass ich während des Films mal eingeschlafen bin oder solche Sachen. Dafür fand ich Watch Ever ganz nett. Aber wenn jetzt Amazon Prime die Vorteile von Prime, also dass du auch kleinere Sachen ohne Versandkosten kriegen kannst, das kombinieren mit einem Filmstreaming-Service, mit einem Filmstreaming-Service, dann habe ich mir gedacht, nee, Moment mal, ist insgesamt billiger als Watch Ever, dann kündige ich Watch Ever halt mal. Man guckt, wahrscheinlich ärgere ich mich hinterher auch wieder und hole mir dann einen amerikanischen iTunes-Account, um dann da die Filme anzugucken.
Ja, und der zweite Film, der auch bei Watch Ever ist, ist Dirty Wars. Das ist ein amerikanischer Investigativjournalist, der diesen ganzen Drohnenkrieg mal aufgearbeitet hat. Mhm. Und wirklich diese Brutalität, mit der die Amerikaner da vorgehen, dokumentiert hat. Also, das habe ich noch nicht gesehen, aber anscheinend ist es so, dass dann irgendwie wird der Vater von der Drohne gekillt und dann warten die, bis die Beerdigung ist, und dann töten sie die ganze Familie, weil das wären ja auch alles potenzielle Täter, weil sie dessen Vater gekillt haben.
Also,
da wird einfach meine ganze Familie nicht nur in Sippenhaft genommen, sondern einfach vorsorglich ausgerottet.
Eine amerikanische Familie?
Nee, afghanische Familie.
Ah, okay.
Ja, amerikanische Familie, das kann man nicht machen, das sind Amerikaner, die haben ja Rechte. Ja,
Amerikaner sind grundsätzlich nie böse. Christopher, wir danken für deinen Anruf.
Ja.
Bleib dran, dann kriegst du auch du ein Geschenk, das dich garantiert enttäuschen wird.
Das hoffe ich.
Tschüss.
Tschüss.
0331 70 97 110 ist die Nummer des der Fritz-Hotline. Ihr hört den Film Blue Moon mit Anna Wollner und mir. Ich bin Holger Klein und wir wüssten ganz gerne, wer eure Favoriten für die Oscar-Verleihung sind, die am Sonntag Nacht. Wie viel Uhr geht das los?
Ich versuche gerade zu rechnen, beziehungsweise mich zu erinnern, um 0.40 Uhr geht's, also auf diesem Privatsender, der es in Deutschland überträgt,
ProSieben. Okay.
Die,
ist da wieder dieser unsägliche Steven Gätchen?
Ja, genau. Oh, aber noch unsäglicher sind seine Co-Moderatoren, die irgendwelche Frauen, die waren mal, glaube ich, Germany's Next Topmodel oder irgend sowas. Das geht um 0.40 Uhr, geht die Pre-Red Carpet Show los. Um 1 geht dann Steven Gätchen eine halbe Stunde Scott Orlin an der Seite, der immer versucht, irgendwelche Stars abzugreifen und das meistens nie funktioniert. Und immer genau dann...
Das ist halt irgendwie German Crappy Television.
Genau, und immer wenn gerade George Clooney kommt, ist dann Werbung.
Ja.
Und um 1.30 Uhr geht dann die Red Carpet Show von, also dieses Weltsignal von ABC, die dann auch nochmal alle fragen, was trägst du und bist du aufgeregt? Ich glaube, es würde auch keinem auffallen, wenn man einfach die Red Carpet Show vom Vorjahr nochmal nimmt, außer dass alle sagen würden, oh, die Kleider sind aber letzte Saison. Und dann um 2 geht die eigentliche Verleihung los.
Und welchen Stream muss ich mir angucken, damit ich diesen ganzen Schwachsinn nicht...
Oscars.org streamt Oscars. Das erste Mal dieses Jahr selber. Allerdings, ich weiß nicht, ob die den amerikanischen Live-Ton haben. Es war nämlich bei den Golden Globes sehr lustig, dass das ist ja alles so 2 Sekunden Zeit versetzt, um Fäkalsprache und Busenblitzer im Notfall noch ausblenden zu können. Und es gab bei den Oscars... bei den Golden Globes in diesem Jahr tatsächlich, irgendjemand hat das F-Wort benutzt in seiner Dankesrede und bei uns, also auf ProSieben, fiel ganz normal Fuck. Mhm. Und auf Twitter merkte man nur, dass alle, die in Amerika geguckt haben, fragten so, was hat sie gesagt, weil sie ist tatsächlich...
Was für ein albernes
Land.
Und es
ist total albern, ist so, und ich weiß nicht, welcher Ton quasi bei den Oscars.org, ob die auch piepen oder nicht. Aber an sich ist es, also ich guck ProSieben und rege mich jetzt schon darüber auf, weil es ja in Amerika ganz oft Werbung gibt und dann kommen immer diese nervigen Einspieler. Und wenn man dann irgendwie zum 12. Mal gesehen hat, wie Matthew McConaughey in einem Einspieler für Dallas Buyers Club mit Jared Leto im Auto flirtet oder andersrum, denke ich auch so, haben die nichts anderes? Können die nicht einfach
können
mal...
Können die nicht einfach die US-Werbung
können
spielen?
Können die nicht einfach ruhig sein oder sowas?
Ja, oder die US-Werbung spielen, einfach durchlaufen lassen.
Einfach ja, aber es ist...
Das finde ich mal cool. Dann siehst du wenigstens die Werbespots aus Amerika und macht doch auch nichts. Kauft doch eh keiner hier.
Vielleicht ist es wahrscheinlich auch irgendwann langweilig. Es ist einfach, also diese Häufigkeit, mit der am Ende diese Werbung da kommt, ist ja, die haben ja theoretisch kommt, Laudato wird angekündigt, Werbung, Laudato kommt auf die Bühne, hält die Laudatio, Werbung, Laudato verkündet, wer gewonnen hat, Werbung, Gravity, Alfonso Cuarón holt sich den Oscar für den beste Regie ab. Oder so ähnlich.
Und Werbung.
Und Werbung. Und dann am Ende ist ganz schnell alles vorbei. Weil dann am Ende haben die immer einen Zeitdruck und müssen flott machen. Und es sind in den letzten Jahren immer ganz abrupt gewesen, dass die Oscars auf einmal vorbei waren. Ich war gerade so schön eingegroovt, nach 3 Stunden hatte man ein Gefühl für die Show und dann war es vorbei. Wobei ich mich in diesem Jahr wirklich drauf freue, weil Ellen DeGeneres moderiert.
Mhm.
Zum zweiten Mal, die hat 2009 schon mal nominiert. Überhaupt erst zum zweiten Mal, dass eine Frau moderiert. Alleine. Whoopi Goldberg hat es in den 90ern schon mal gemacht und sonst durften Frauen immer nur so der Sidekick für die Männer sein. Unvergessen James Franco und Anne Hathaway vor ein paar Jahren, die man irgendwann so komplett von der Bühne geholt hat, weil James Franco total zugekifft war oder irgendwas anderes genommen hatte. Und die tauchten auf einmal nicht mehr auf. Es war ganz absurd. James Franco war damit die ganze Zeit beschäftigt, von hinter den Kulissen zu twittern. Und irgendwann kamen die nicht mehr. Das war so ganz absurd. Das war, glaube ich, wirklich anders geplant und das war ein Fiasko. Man hat da versucht, irgendwie ein bisschen mit zwei jungen Moderatoren auch mal nochmal die junge Zielgruppe anzusprechen, weil die Oscars so ein bisschen so ein Imageproblem hatten, also zumindest die Verleihung an sich, was eine total dröge Veranstaltung war. Bei den Golden Globes ist wenigstens der Vorteil, die essen und trinken die ganze Zeit. Das heißt, nach 30 Minuten ist da jeder sturzbesoffen.
Besoffen und die
im ganzen Raum keinen mehr unter 3 Promille. Und das hat dann auch wenigstens einen gewissen Unterhaltungswert. Ja. Aber bei den Oscars sitzen die da ja dann in diesem Dolby Theater irgendwie alle in einer Reihe, würden am liebsten alle die ganze Zeit zur Bar gehen, können aber nicht, weil es irgendwie nur so eine bestimmte Anzahl an Dubeln gibt, also diese wenn jemand aufsteht und rausgeht, die rauchen ja auch alle, also sie müssen sowieso irgendwie einmal die Stunde raus eine rauchen, gibt es Dubel, die sich da reinsetzen, damit der Saal nicht leer aussieht. Davon haben die aber natürlich nur eine begrenzte Anzahl, das heißt, es können nicht alle rausgehen zur gleichen Zeit, weil es sonst so ein bisschen peinlich aussähe, wenn dann so die Kameraschwenks stattfinden. Aber seit Twitter und Co. hat das Ganze dann noch so einen ganz neuen Unterhaltungswert bekommen, weil die ja selber alle aus dem Saal twittern oder halt vom Klo. Mhm. Wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, Ben Affleck twittert, habe gerade Brad Pitt beim Pinkeln getroffen und dann noch ein Selfie mitschickt oder sowas. Das fände ich lustig. Und das passt, also es ist einfach, im Netz findet eigentlich die spannendere Oscar-Verleihung statt als das, was da tatsächlich
Ah, ich bin gespannt. Ich werde mir das vielleicht, werde ich mir das dieses Jahr dann doch mal geben.
Ich rufe dich an um 4 und kontrolliere.
Ja, okay, mach. Kriege ich dann eine Actionfigur?
Mal gucken, vielleicht.
Okay, dann vielleicht. 0331 70 97 110 angerufen hat Frenzi. Hallo Frenzi.
Hallo.
Hallo.
Ich wollte euch ein bisschen helfen. Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt kein Experte, aber ich arbeite auch als Journalistin und ich habe den Neil Corbould gerade besucht letzte Woche in London und für die Deutsche Welle ein Stück gemacht über die Spezialeffekte in Gravity.
Mhm.
Und da wollte ich dir nur ein bisschen näher bringen, weil du gesagt hast, du verstehst das gar nicht. Ich bin jetzt ja auch technisch nicht so versiert, aber das war schon ganz spannend, weil der da ein riesengroßes Lager hat. Der hat so eine eigene Firma, hat ja auch für den Gladiator schon einen Oscar gewonnen. Und das sieht so ein bisschen aus wie so eine Automanufaktur, also gar nicht so spannend, wie man denkt, aber die bauen sich halt die Geräte wirklich selber. Und er hat mir erzählt, dass er zum Beispiel, also er hat halt Ideen, er hat sich am Anfang mit dem Alfonso, den ich immer nicht aussprechen kann,
Cuarón,
hat er sich zusammengesetzt und der hat halt ganz viele Ideen gehabt und das war schon vor 3-4 Jahren. Und der hört sich das erstmal an und sagt dann, okay, wir schaffen das und meinte, dass er aber aus ganz vielen Sitzungen rausgegangen ist im Laufe dieser Arbeit, wo er halt gedacht hat, das schaffen wir nie im Leben, dieses Weltall so nachzustellen, wie er das will. Und dann setzt er sich aber mit eben anderen Leuten zusammen von Special Effects, also den Visual Effects, und die arbeiten dann sehr eng zusammen. Und er zeichnet dann tatsächlich so Apparaturen, die es eben nicht gibt. Baut dann auch Sachen um. Zum Beispiel hat er mir aus so einer Automanufaktur so ein Teil gezeigt, wo er wirklich dann auch Kameras angebaut werden. Er hat dann eben so Ingenieure, die das umsetzen. Und das ist schon ganz spannend. Also ich habe da auch ganz viel Backstage-Material gesehen oder so Making-of. Und das sieht schon sehr abgefahren aus. Und der Vorredner von mir hatte tatsächlich recht. Der hat so eine 12 Rigs, heißt das, ne? So eine Apparatur erfunden, wo du wirklich mit dem ganzen Körper dranhängst und dann quasi durch die Luft fliegst und die die Schauspieler mussten teilweise bis zu 5 Stunden in diesen Geräten verharren und die Sandra Bullock hat, glaube ich, auch super viel Training gemacht, damit die da halt nicht so viele Schmerzen kriegt, weil das halt Sachen sind, die es nicht gibt und die auch ganz krass getestet werden müssen, so ein bisschen wie Achterbahn, bevor überhaupt jemals jemand da wirklich rein kann. Naja,
jetzt dachte also ich, das Rigging, in dem die Schauspieler gehangen haben, hat er auch neu erfunden für diesen
Film.
Genau,
das hat, also die erfinden wirklich Sachen. Also als würdest du jetzt sagen, ich will irgendwie einen Film auf dem Mars machen und ich stelle mir vor, da bewegt man sich so und so. Mhm. Und du wärst jetzt Regisseur und Anna wäre vielleicht die Special Effect Dame. Und also der macht halt echte Special Effects. Es gibt ja noch dann diese Visual Effects ist das ja auch, aber diese quasi, die am Computer
alles. Genau, wo man so ein bisschen, wo man eigentlich alles machen kann, weil am Computer alles möglich ist.
Genau, aber er sagte in dem Interview zu mir, dass es eben so ist, dass es nie so gut aussieht, wie wenn du echte Effekte auch hast. Also, dass immer die Mischung es so ein bisschen macht. Dass es da auch manchmal so interne Kämpfe natürlich gibt, weil jedes Department sich irgendwie behaupten will, aber dass gerade dieser Film eben so irre real wirkt, wie Anna gesagt hat, weil eben diese ganzen Sachen zusammenspielen, ne? Und weil eben auch sehr viel wirklich physisch gemacht wurde und eben nicht irgendwie per Computer da.
Das fand ich halt auch. Ich fand man hat auch gespürt, also zumindest hatte ich das Gefühl zu spüren, dass Sandra Bullock wirklich, also dass das keine Computeranimation ist, wie Sandra Bullock da in der Schwerelosigkeit sich von ihrem Raumanzug löst zum Beispiel. Also es hat sich halt wirklich schwerelos angefühlt, als ich da saß. War schon spektakulär. Also optisch war der Film wirklich Wahnsinn.
Das ist ja auch, glaube ich, was Anna meint oder dieser Vorredner, diese Revolution in dem, was sie wirklich gemacht haben, ne? Diese Maschinen, die da erfunden wurden. Und deswegen, ich verstehe vielleicht auch die Kritik von dir ein bisschen, aber ich finde schon irre, was sie gemacht haben. Und wenn man sieht, mit welcher Liebe und welcher Arbeit, da steckt so sau viel Arbeit drin, das sieht man ja im Film alles gar nicht, ne? Also da denkst du dann, okay, sieht irre aus, aber so what? Und die planen.
Aber echt jetzt mal die Nummer mit dem See am Schluss?
Ja, aber
jetzt ernsthaft, Mel,
das Ende am See, also beziehungsweise also diese vollkommene Geburtsmetapher dann mit Muttermund öffnet sich, sie kommt raus, etc., Fruchtblase geplatzt. Das hat mich auch so ein bisschen gestört, zumal ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, gedacht habe, okay, geil, jetzt kommt die da raus und wird von irgendeinem Eingeborenen erschossen mit einem Giftpfeil. Habe ich wirklich drauf gewartet. Aber das Problem bei Gravity ist dann auch schon wieder so ein bisschen, es ist halt dann doch...
Du hast eine schwarze Seele.
Ja, sie ist sehr dunkel. Es ist am Ende doch eine Studioproduktion. Das heißt, Warner hat da unheimlich viel Geld reingesteckt, um diesen Film Blockbuster-tauglich zu machen. Das heißt,
Was heißt Studioproduktion?
Also diese großen Studios wie Warner oder Universal oder 20th Century Fox oder MGM, die einfach Geld haben und nicht jeder Film von vorne anfängt, irgendwie Geld auftreiben zu müssen, wie das bei kleineren Produktionen ist, sondern die sagen halt irgendwie, oder Disney, die sagen halt, wir haben ein Budget von so und so viel Milliarden Euro oder Dollar im Jahr und wir machen dann halt den und den Film. Und das ist ein ganzes System, was dahinter steckt. Das ist aufgekommen in den 20er Jahren, als Hollywood entstanden ist.
Und aber das sagte der nur ganz kurz eben auch, er sagt da, du kriegst ein Budget und du darfst das nicht überschreiten.
Genau.
Ne? Und er muss dann echt diese Maschinen erfinden und er muss eben auch kalkulieren, dass sich das lohnt. Und ich wollte nur noch zwei ganz interessante Sachen sagen. Eine, und zwar, dass die haben tatsächlich so ganz berühmte Puppenspieler aus London engagiert, die dann quasi diese Rigs bedient haben, also diese Fäden, an denen die durch das Weltall geflogen sind, weil die so feinfühlig sein mussten und die das erstmal gar nicht selber konnten.
Okay, die Schauspieler haben sich also nicht selbst bewegt, sondern sind bewegt worden wie Marionetten im Prinzip.
Genau. Und das Zweite war, dass eben, was eben auch vom Vorredner gesagt wurde, die haben wirklich jede Szene ausgearbeitet, bevor die irgendwas gedreht haben. Also jede Sequenz war total durchdacht. Und er meinte, sowas hat er auch in keinem Film bisher erlebt.
Muss es auch, weil es ja am Ende, sonst du kannst ja nicht einfach irgendwie improvisieren und mal gucken, wie Sandra Bullock heute mal irgendwie da durch den Raum fliegt. Das muss alles total durchdacht sein. Und Cuaron, den habe ich im September, Ende September in Zürich beim Filmfestival getroffen, wo das mit den Oscars alles noch überhaupt nicht im Raum stand. Und da hat er mir auch gesagt, er würde einen Film wie Gravity nicht für 1 Milliarde Euro, Dollar nochmal machen, weil er einfach so gestresst, weil der hat, glaube ich, 4 Jahre lang nicht geschlafen, weil der auch einfach so einen Druck hatte. Er wusste, das, was er da macht, ist ein unglaubliches Risiko, dass er so viel Geld überhaupt bekommen hat, weil so teuer war der Film am Ende nicht. Ich glaube, 100 Millionen hat er gekostet, hat mittlerweile, ich glaube, 700 Millionen eingespielt. Und deswegen ist halt auch das Ende, wie das Ende im Film nun mal ist, weil Warner einfach gesagt hat, okay, du kriegst von uns Geld, wir setzen Vertrauen in dich. Aber der Film muss an der Kinokasse funktionieren. Das heißt, wir brauchen ein Happy End. Weil sonst sind 90% der Kinogänger unzufrieden, wenn jetzt irgendwie, man hätte ja auch gut sein können, sie schafft es nicht.
Ich hätte die sterben lassen.
Ich hätte sie eigentlich auch. Ich habe eigentlich auch gedacht, sie driften halt beide weg und dachten auch so, um Gottes Willen. Aber sonst es ist halt so ein bisschen in den Sonnenaufgang. Es ist so ein bisschen ein Zugeständnis, dieses
aber
Ende.
Aber dann hast du halt wieder und jemand, der sagt, ne, der Film ist eigentlich gut, aber das Ende ist richtig.
Genau, also man kann es halt keinem recht machen und es ist dann hier wirklich so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man gekommen ist.
Und dementsprechend hast du dann nicht das Publikum, weil dann vielleicht dein Kumpel sagt, ach, oder deine sensible Freundin, dann will ich ihn mir nicht angucken, ne?
Genau, weil es ist ja halt immer, am Ende wird geheiratet.
Ja.
Meine Freundin hat mich erst dann letztlich darauf hingewiesen, wie schlimm diese ganze Metaphorik eigentlich ist, weil ich habe das echt sehr lange sehr gut ignoriert und irgendwann meinst du, sag mal, das geht doch gar nicht hier, und dann hatte ich es halt im Kopf, und was man einmal gesehen hat, kann man ja nie wieder entsehen.
Aber komischerweise habe ich von ganz vielen richtigen Mädchen gehört, dass sie den Film total spannend und total irre fanden, und die wollten eigentlich alle gar nicht rein, wurden aber von ihren Männern reingeschleppt, also naja. Die Geister spalten sich wie überall, ne?
Ja.
Aber also ich würde ihn mir wirklich auch noch ein drittes Mal angucken. Ich werde es auch irgendwann machen.
Ich fürchte, dass ich ihn mir ein zweites Mal angucken muss und die Story über mich ergehen lassen werde, um nochmal genauer hinzugucken.
Aber du hast ihn auch in 3D gesehen.
Ich habe ihn in 3D gesehen. Es war ja nach wie vor.
Also ich finde halt, gerade weil man halt nicht sieht, wie viel Aufwand dahinter steckt. Und das ist ja eigentlich so die Kunst. Also
ja, natürlich.
Es ist halt, ich habe gestern ein interessantes Interview gehabt, das hat jetzt mit Gravity überhaupt nichts zu tun, zu Need for Speed. Der kommt jetzt in ein paar Wochen ins Kino. Und der Regisseur Scott Waugh, der ist ehemaliger Stuntman. Der ist eigentlich total uninteressant, aber der hat die ganze Zeit von seinem Vater erzählt. Sein Vater war nämlich auch Stuntman. Und das hat mir irgendwie so nochmal bewusst gemacht, was sich in den letzten Jahrzehnten an der Kinotechnik überhaupt geändert hat. Denn der Vater war der Stuntman in einem der Spider-Man-Filme in den 60er Jahren, der tatsächlich physisch Hochhäuser hochklettern musste, weil das natürlich mit Special Effects überhaupt noch nicht möglich war. Und der hat diese Point-of-View-Kamera erfunden. Der hatte also einen Helm auf und eine Kamera drauf war. Nur haben damals Kameras Kamera 30 Kilo gewogen. Genau. Das heißt, der ist mit einer Kamera, mit einer 30 Kilo schweren Kamera auf dem Kopf in New York irgendwelche Fassaden hochgeklettert. Da würde dir heute jeder Produzent sagen, ich schicke doch meinen Hauptdarsteller, also oder auch den Stuntman. Ja. Das Risiko, dass der wieder runterkommt, ist doch viel zu groß. Und da drückt man also gefühlt heute einmal auf den Knopf und hat Spider-Man irgendwie mit seinen Häuserschluchten sich schwingt. Und das ist irgendwie, wenn man sich mal überlegt, was das vor 40 Jahren irgendwie.
Und wie schnell das weitergeht.
Und vielleicht sitzen wir ja auch in 5 Jahren und sagen, oh, Gravity, erinnerst du dich noch an diesen schlecht animierten Oldschool-Scheiß?
Und dann werde ich
damals
aus so einer Kiste springen und sagen, ha! Ja. Einfach nur so, um es mal gemacht zu haben.
Ich wollte sagen, der Raumanzug war ja auch zu großen Teilen animiert, ne? Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Making-of-Material, aber die haben so einen anderen Helm auf, der so Lichter hat. Also
musste anders sein, damit sich die Spiegelungen auf der Scheibe vorne, dass das alles Sinn macht.
Ich fand diesen akustischen Effekt, es gab diesen akustischen Effekt, als sie durch das Helmvisier in den Helm zu Sandra Bullock gewandert sind und es war.
Fandst du doch gut,
ja? Optoakustisch war dieser Film wirklich sehr, sehr gut. Okay. Ich fand die Story total schlimm. Also
wie hättest du sie denn erzählt?
Weiß ich nicht. Ich hätte diese Story nicht erzählt. Also ich bin da rausgegangen und hab gesagt, okay, das war sah sehr spektakulär aus, optoakustisch wirklich super. Und die Story war halt total für den Arsch und war nur dazu da, diese tollen Bilder irgendwie möglich zu machen.
Aber es ist ja Kino, ne? Es ist ja so wie Musik. Nicht jeder Song hat ja den Megatext, ne?
Mag ja sein, aber ja. Und es gab halt einen akustischen Effekt, da haben sie halt die ganze Zeit über Funk gesprochen. Also du hast halt die ganze Zeit dieses Funkgeräusch gehört und die Kamera ist dann durch das Helmvisier durchgewandert zu Sandra Bullock in den Raumanzug. Und in dem Moment hast du dann so ein ganz hermetisches in ihrem Helm sprechen gehabt.
Fast schon Darth Vader atmen, ne?
Ja, genau, das
fand ich so generell, also auch irgendwie das ganze Sound-Editing, dass ich irgendwie so gerade am Anfang, es ist ja nicht nur Dolby Surround, es ist ja Dolby Schieß mich tot gefühlt, dass ich am Anfang dachte, wer redet die ganze Zeit hinter mir? Können die nicht mal ruhig sein?
Das habe ich aber sogar im Schnitt gemerkt, ne, weil mein Cutter gesagt hat, die wandern ja echt.
So gemerkt habe, Sekunde mal, die fliegen einfach nur durchs All und die drehen sich einfach um mich. Und deswegen denke ich die ganze ganze Zeit hinten rechts, mein Nachbar raschelt mit Popcorn, aber das ist irgendwie George Clooney, der...
Was natürlich dann auch wieder ein Bruch ist, ne? Weil im Weltraum würde es genau so nicht sein. Ja. Ne? Also da käme das Geräusch halt immer aus derselben Richtung.
Nee, ist das, so? das
weiß ich gar nicht.
Ja, es ist, weil sich eben diese Geräusche im Weltraum mit dem Schall.
Im Weltraum gibt es keinen Schall. Also da gibt es keine Luft, da kann sich kein Schall ausbreiten. Das heißt, du hörst sowieso nur den Funk. Und der Funk kommt immer aus einer Richtung, nämlich aus deinem Kopf oder aus deinem Kopfhörer.
Jetzt hast du dann auch so ein.
Aber das war ja in dem Moment, wanderte es ja, weil wir ja quasi. Durch das Drehen an sich und also gerade in diesen 18 Minuten oder 17 Minuten diese Eröffnungssequenz, die für mich einfach immer noch nach wie vor der absolute Wahnsinn ist.
Der Hammer.
Mädels, wir müssen Nachrichten machen. Ich unterbreche euch jetzt ungern, aber wir sind schon sehr lange drüber. Nachher gibt es hier keine Actionfiguren.
Ich wollte nur sagen, ihr müsst auch nochmal drüber reden, diese Special Effects, wir machen das ja den Schauspielern schwieriger zu spielen, weil die ja nur noch im Studio spielen. Ne?
Dafür
das
kriegen
ist
sie aber auch viel Geld.
Ja, okay, die kriegen die anderen
Franzi,
aber auch.
Ich muss dich abwürgen, es tut mir leid. Willst du ein Geschenk?
Ich will immer, jeder will doch Geschenke.
Okay, dann musst du dranbleiben, bis Scarlett wieder draußen ist und deine Adresse aufnehmen kann. Ja, dann kriegst auch du was geschenkt, was dich garantiert enttäuscht.
Euch gemeinsam bei den Oscars am Sonntag, ne?
Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Die letzten 10 Minuten Film Blue Moon mit Anna Wollner
und Holger Klein.
0331 70 97 110 ist unsere Nummer und wir würden ganz gerne von euch wissen, was eure Favoriten für die Oscarverleihung übermorgen sind. Was euer Favorit ist.
In fast knapp 50 Stunden geht's los.
Also was jetzt?
Ich einige mich mit mir selber und meinem mathematischen Talent auf 50 Stunden.
Also was ist Trumpf? Und jetzt ist dran der Willi. Hallo Willi.
Hallo.
Was ist dein Favorit?
Also, ich habe mehrere Favoriten. Favorit für den besten Film konnte ich mich lange nicht drauf einigen. Es sind zwei Filme, und zwar ist es einmal Captain Phillips und 12 Years a Slave.
Warum konntest du dich mit dir selber nicht einigen?
Ja, weil ich der Meinung bin, dass 12 Years a Slave nicht allzu viele Oscars kriegt.
Warum? Und ich finde,
weil es ein Film ist, der zwar ein typischer Oscar-Film ist, aber trotzdem sehr schwere Kost. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nur weil es ein Star-Film ist, dass er deshalb bei denen gut abschneidet. Also ich meine, er hat starke Konkurrenz. Also gerade Captain Phillips hat eigentlich einen Oscar verdient. Und ich weiß nicht, ob er noch in viel... Ja doch, er ist nochmal ein bester Nebendarsteller. Ist er nochmal drin? Wo Captain Phillips, wo aber auch im besten Nebendarsteller auch wieder 12 Years a Slave erwähnt ist.
Wobei bei den besten Nebendarstellern wird Jared Leto, also ich glaube, das ist sowas von gesetzt, da gehen alle von aus, dass Jared Leto für Dallas Buyers Club den Oscar für die beste männliche Nebenrolle kriegen wird.
Obwohl ich wirklich sagen muss, weil, Michael Fassbender ist, glaube ich, für 12 Years a Slave nominiert. Der wird nicht kriegen, weil es war halt Michael Fassbender, der ist halt gut, aber er war nicht herausragend jetzt.
Der war auch schon besser bei Steve McQueen.
Genau, also er war halt gut, aber war für mich jetzt kein herausragendes Michael Fassbender-Ding. Also er kann halt besser. Und wer mir halt wirklich gut gefallen hat, ist der Dunkelhäutige, um mal zu versuchen, PC zu bleiben. Captain Phillips?
Barker Kopti.
Genau, der hat den Anführer der Piraten gespielt und der hat das sehr, sehr klasse gemacht. Und ich muss sagen, ich habe Dallas Buyers Club nicht gesehen, aber deshalb kann ich dazu nichts sagen.
Wenn Barker Kopti gewinnen würde, wäre das eine kleine Sensation, weil das war seine erste schauspielerische Leistung überhaupt. Der hat vorher noch nie vor der Kamera gestanden und ist für seine erste Rolle direkt für einen Oscar nominiert.
Hey. Du hast den Film nicht gesehen.
Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ja, aber bis zum nächsten Mal mache ich es. Ich verspreche es dir.
Du musst ihn dir angucken, weil das ist ein klasse Film. Trailer, ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, zwangsweise, aber guck dir den bitte bloß nicht an vorher.
Nee, also versuche ich immer zu vermeiden. Aber
Trailer gucken versuchst du zu vermeiden? Ja. Okay.
Also gerade bei dem Film, also bei Captain Phillips, hat er mir geschadet, fand ich. Also er hat mir ein bisschen Spannung rausgenommen.
Weil du wusstest, was, also weil du einfach zu viel wusstest? Oder weil ganz oft ist es ja so, dass im Trailer tatsächlich die besten Szenen drin sind.
Na, hast du den Trailer schon gesehen?
Wahrscheinlich ja. Ich glaube, ich habe ihn gesehen, ja.
Na, im Trailer siehst du halt eine, siehst du halt die Szene, wie der Captain mit den Piraten in das Rettungsboot steigt. Und vorher ist aber Minimum eine halbe oder dreiviertel Stunde noch, wo er eigentlich mindestens an vier Stellen sterben könnte, der Captain. Aber du weißt, die Szene kommt noch. Und er stirbt halt nicht. Aber es ist halt so realistisch gemacht, dass er eigentlich in jedem anderen Film auch hätte sterben können, der nicht unbedingt auf einer wahren Begebenheit
beruht. Aber ich weiß doch eh, dass er nicht stirbt, weil es auf einer wahren Begebenheit beruht, oder?
Ja, aber ich wusste halt nicht, dass er auf einer wahren Begebenheit beruht.
Okay.
Und da hat das
Konnt halt... Konnte ja niemand mit rechnen, dass am Ende das Schiff sinkt.
Da hat halt bei mir so ein bisschen die Spannung rausgenommen.
Aber ich glaube, ich muss mich so ein bisschen enttäuschen. Bei den Oscars wird Captain Phillips, glaube ich, so gut wie gar keine Rolle spielen. Das ist so ein Film unter ferner Liefen.
Ich würde ihn mir aber wirklich wünschen, muss ich sagen. Gerade, ich glaube, beim besten Film. Bei Gravity, da muss ich Holger zustimmen, ich fand den so scheußlich. Ich muss sagen, er
also
war
die
gut,
Geschichte, die Geschichte war scheiße. Nur ja, nochmal, genau. Nochmal nur zur Klarstellung. Optoakustisch
so
war der.
So meine ich das auch. Optisch war der super. Der war ein klasse Film. Also ich hab's nicht bereut, ihn in 3D geguckt zu haben.
War ja eben mein erster 3D-Film.
Auch wenn ich die Kinokarte nicht bezahlt habe, weil ich sie vom Blue Moon geschenkt gekriegt habe. Aber es war ein sehr, sehr schöner Film. Aber die Story hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich will keine Liebesgeschichte oder keine unterschwellige Liebesgeschichte sehen im All zwischen Clooney und zwischen...
Das war doch keine Liebesgeschichte.
Und ich meine, wenn ich im All eine Liebesgeschichte sehen will, dann zwischen Clooney und Bullock. Also da...
Das ist eine unterschwellige Liebesgeschichte.
Nein.
Du kriegst natürlich. Also, dass die beiden sich eigentlich mehr oder weniger lieben, das kriegst du
die
mit.
Die kennen sich doch überhaupt nicht.
Ja, aber trotzdem, das Gefühl hatte ich auch. Ich habe auch gedacht, was bahnt sich
also
da jetzt was? Ich habe die ganze
Versionen
Zeit gedacht, dass sich da was anbahnt.
Dass sie sich gleich küssen oder wie? Helm ab und
weiß der Geier, genau. Helm ab und drauf auf den George.
Nein, also, da habe ich überhaupt nicht drüber, also das war nie einen einzigen Gedanken daran verschwendet.
Holgi, ich bin froh, dass du das...
Aber ging mir ähnlich. Vielleicht ist das auch so ein Jungs-Mädchen-Wahrnehmungsunterschied.
Ihr hättet gerne wahrscheinlich gehabt.
Deshalb fand ich Gravity...
Sandra Bullock, George Clooney-Pron.
Also ich hab sie mit Oscar würdig...
Bilder in meinem Kopf.
Da gab's noch bessere. Aber ich finde schade, dass Rush überhaupt nicht nominiert ist.
Ja, bei Rush habe ich ja so ein bisschen die Theorie, dass Jonah Hill Daniel Brühl die Nominierung für die beste Nebenrolle weggeschnappt hat. Der kam ja so
Daniel
ein bisschen.
Daniel Brühl hat nur die beste Nebenrolle?
Ja, der lief als Supporting Actor.
Was?
Glaube ich, bei den Golden Globes.
Okay.
Aber.
Also ich hätte Daniel Brühl das echt gegönnt.
Es hätte mich total gefreut für ihn.
Weil, oder gerade die Nominierung zumindest, weil der hat ein super Ding gebaut. Und Chris Hemsworth, naja, okay, der spielt irgendwie auch immer das Gleiche.
Da hätte ich mir gerne, er war tatsächlich Daniel Brühl nur für die Nebenrolle nominiert. Ich habe gerade nachgeguckt. Bei Chris Hemsworth hätte ich mir gerne mehr Liebesgeschichten gewünscht. Ich meine, er hat ja welche, aber Chris Hemsworth ist einfach, um es mal als Frau zu sagen, ziemlich heiß.
Jetzt habe ich den Rechner schon runtergefahren, sonst hätte ich mal geguckt, ob das stimmt.
Großer, blonde, Hühne, Surfer-Typ,
aber ich muss halt
Australien.
Wirklich sagen, also der Hauptdarsteller, also beim besten Hauptdarsteller, da wünsche ich es tatsächlich einfach mal dem Solomon North, weil ich kann den Namen nicht aussprechen.
Chiwetel Ejiofor oder auch CE, wie wir uns darauf geeinigt haben.
Ich finde ja Joffa, finde ich eigentlich. Das
genau, ich sage einfach den Namen, wie er im Film genannt wird, Solomon North. Und auch bei der besten Nebendarstellerin würde ich auch gern 12 Years a Slave sehen, weil ich die da nominiert ist, echt klasse fand.
Lupita Nyong'o, das fand ich auch ganz toll.
Das war seine, Achtung, Anführungszeichen, Freundin,
also
die Sklavin.
Genau, die Sklavin. Ja, Das könnte auch, also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass die Oscars so ein Kampagnending sind, so ein bisschen. Und die hat in den letzten 2 Wochen wirklich so einen kleinen Ritt gemacht. Also die war gefühlt in jeder Talkshow, ist so ein bisschen zur Stilikone stilisiert worden, weil sie immer ganz fantastisch aussah. Und das sind auch so Geschichten, die die Academy dann mag. Also es kann sein, dass man, also Chiwetel Ejiofor wird es glaube ich nicht werden. Das spricht so ein bisschen für sie, dass man hier halt dann wenigstens den Darstellerpreis in der Nebenrolle dann mit 12 Years a Slave und Lupita Nyong'o abspeist. Aber ich würde mich freuen für sie. Also ich würde mich auch für 12 Years a Slave als bester Film freuen.
Das ist auch dein Favorit, weil du hast noch gar nicht gesagt, was dein Favorit ist.
Ja, ich habe halt, also ich glaube, es am Anfang. Also dieses wirklich Gravity Regie und 12 Years a Slave. Okay. Und ich bin so ein bisschen, es tut mir für unseren ersten Anrufer André ein bisschen leid. Ich bin glücklich, solange American Hustle nichts gewinnt. Ich hoffe, American Hustle wird,
da muss ich dir zustimmen.
Wird das
da
True Grit der dieser Oscar-Verleihung. True Grit vor 3 oder 4 Jahren der Coen-Brüder-Western war auch 10-mal nominiert und hat nichts gewonnen. Boah. Und ich hoffe, American Hustle hat das gleiche Schicksal, weil David O. Russell ist für mich, es geht in dem Film ums Trickbetrügen und David O. Russell ist für mich der größte Trickbetrüger, weil er es wirklich geschafft hat, als einziger Film in diesem Jahr in den Big Five, also diese 5 Kategorien,
ja.
Beste, die Schauspiel, die 4 Schauspielerkategorien und Drehbuch und Film, also die besten Haupt Darsteller, das heißt Big Five, da wirklich alle Nominierungen zu haben. Und wenn der am Ende leer ausgeht, dann tanze ich hier, glaube ich, leicht bekleidet
im
Abendgarderobe Studio.
Wo muss ich anrufen, damit sie, dass sie keinen Oscar vergeben?
Ist zu spät.
Mist.
Ich muss dir, Anna, da echt zustimmen. Ich fand Hustle richtig schlecht. Ich muss sagen, hier Amy
Adams.
Genau. Die ich persönlich ja in Cruel Intentions sehr gut fand.
Ja.
Aber ich finde, sie ist alt geworden und passt da einfach nicht mehr rein.
Also bei...
Also so die Rolle, die sie spielt ja eigentlich so diese sexy, keine Ahnung, Tante und man sieht, eigentlich spielt auch, wie der Anrufer vor mir das auch gesagt hatte, eigentlich spielt ihr Dekolleté eher mit als sie und ich finde, dafür ist sie zu alt.
Ja, das ist wirklich, also American Hustle...
Wie alt ist die denn?
Mitte 30. Ist denn Hollywood auch schon zu alt?
Ach, papalapap. Also ihr habt doch alle, ihr seid doch wohl nicht ganz...
Aber American Hustle ist für mich der Film, der den Oscar für die besten und bescheuertsten Frisuren verdient hat. Die Kategorie gibt's leider nicht und insofern mehr hat dieser Film... Also ich möchte das einfach nicht.
Ich möchte das nicht, genau.
Das ist eigentlich die beste Begründung überhaupt.
Ich möchte das nicht.
Kurz vor dem Ende wollte ich gerne auf eine Kategorie zu sprechen kommen, die ganz unter den Tisch gefallen ist. Gut, ich muss sagen, ich habe erst nach einer halben Stunde eingeschaltet, aber ich glaube, darüber hattet ihr noch nicht geredet. Und zwar geht es mir um den besten ausländischen Film.
Ja.
Die Jagd.
Und ja.
Ich muss sagen, ich wünsche es eindeutig dem Film Die Jagd, weil ich den Film großartig fand. Es war einer der wenigen Filme, wo ich wirklich danach dachte, okay, und ich war wirklich, und das als Junge, und das passiert mir nicht häufig, ich war wirklich den Tränen nahe, weil ich den wirklich sehr, sehr bewegend fand, und weil er mich echt, er hat mich wirklich berührt, also es passiert selten, aber ich fand, es war super gespielt von dem Dänen, den ich nicht aussprechen kann.
Mads Mikkelsen, ganz kurz, weil Holger guckt ganz ganz irritiert. Die Jagd, ein dänischer Film, die Hand von Thomas Vinterberg.
Ich guck gar nicht so irritiert, sondern ich denke mir nur, wie lange wollen die noch reden, weil ich muss die Sendung beenden.
Stimmt, ganz kurz. Mads Mikkelsen spielt einen Grundschullehrer und die Tochter seines besten Freundes, die ist 5, 6, 7, die behauptet, er hätte sie unsittlich berührt, denkt sich das aber nur aus und es fängt halt so eine Hetzjagd an. Ist nominiert für Dänemark, wird aber verlieren gegen La Grande Bellezza, italienischer Film, der bisher auch alles gewonnen hat. Also ein bisschen Untergang auf die italienische Bourgeoisie. Mein Favorit in dieser Kategorie ist allerdings der belgische Film The Broken Circle. Ein Film, bei dem ich Rotz und Wasser geheult habe. Muss auch mal sein.
Okay. Ja, weil mich keiner gefragt hat, was mein Favorit ist, beende ich den Film Blue Moon für den Monat Februar. Wir hören uns wieder im März, und zwar am letzten Freitag im März. Im April müssen wir dann um eine Woche verschieben, aber das können wir dann ja immer noch rechtzeitig ankündigen. Danke für deinen Anruf, Willi. Du kriegst auch ein fürchterliches Geschenk.
Das ist aber schön.
Ne? Bleib dran. Ein schönes Wochenende dir.
Ja, ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Und vielen Dank, Anna.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Es geht weiter mit André Langenfeld im Night Flight. Da könnt ihr dann tanzen.
Fritz. und das hört man.